Zur Folge 17 von Leitmotiv, dem Einschlaf-Podcast, wie mir in letzter Zeit öfters gesagt wird, von Leuten, die mir Nachrichten schicken, dass sie gerne zu meiner Stimme einschlafen. Was mich daran erinnert hat, dass es so ein bisschen so ist wie meine Kinder, die sich abends immer was vorlesen lassen. Ich sitze heute wieder in meiner Küche und bei mir ist Anne Wiczurek. Hallo Anne.
Hallo Kasper.
Anne, du bist... Mir ist aufgefallen, jetzt so, neuerdings haben ja Leute immer so vielfältige Biografien. Ne? Es ist nicht so wie früher, du bist Buchhändlerin, sondern du bist selbstverständigere Beraterin für digitale Medien, Buchautorin. Wobei, ich finde, neuerdings muss man dann auch Buch nochmal extra betonen. Das ist irgendwie immer noch was Besonderes.
Ist nochmal was anderes, ne? Ja.
Genau. Buchautorin und Bloggerin. So würde ich das jetzt mal so zusammenfassen. Meine Lieblingsfrage am Anfang. Die kennst du vielleicht schon nach deinem Twitter, Nick. Ich glaube, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Martha Dear oder Martha Dear?
Martha Dear.
Martha Dear. Was ist Martha Dear? Warum heißt du Martha Dear?
Das Brot, das sind so zwei Ebenen. Und zwar einmal, weil ich sehr großer Beatles-Fan bin. Also unter anderem einfach, weil ich damit mit dieser Musik so aufgewachsen bin. Und es gibt einen Song auf dem weißen Album, der heißt Martha, My Dear. Den hat Paul McCartney für seine Schäferhündin Martha geschrieben. Das ist eine Ode an diesen Schäferhund. Und das ist erstmal ein ganz total charmanter Song, ja. Plus, ich habe damals nach einem Nickname gesucht, der nicht zu sehr auf meinen eigentlichen Namen verweist. Und du kennst doch bestimmt diesen New Yorker Comic On the Internet Nobody Knows You're a Dog.
Ja.
Genau. Und das war so ein bisschen diese Referenz.
Datenschutz so?
Ja, genau. Okay. So, es kann ja jeder ins Internet schreiben. Ja. Und das hatte ich irgendwie so beides im Sinn, einerseits auf diesen Comic anzuspielen, plus eben diese Hunde-Referenz aus dem Beatles-Song. Und okay, das ist jetzt so beides drin, ja. Und jetzt gibt es Leute, die denken, ich heiße Martha. Das ist auch ganz lustig.
Das ist nicht schlecht.
So weit ist es schon gekommen.
Tausend Fragen. Warum wächst man mit Beatles auf?
Weil meine Eltern einen sehr guten Musikgeschmack
haben. Okay, die Eltern doch, ja.
Ja, ja.
Okay, weil wir sind ja, glaube ich, ungefähr gleich alt. Das ist jetzt, glaube ich, so generationsmäßig so. Bei deinen Eltern einen sehr guten Musikgeschmack. Ich bin eher mit den Stones doch aufgewachsen.
Ich auch.
Weil meine Eltern einen besseren Musikgeschmack
haben. Ich hatte beides. Stones, Beatles, Beach Boys, Kraftwerk.
Wow. Du bist jetzt richtig klassisch aufgewachsen.
Ne? Nena aber auch.
Nena, okay.
Ja, also.
Heute hört man Nena nicht mehr, oder? So ein bisschen...
Wenn, dann höchstens beim Karaoke. Also sonst kommt sie mir nicht mehr so oft unter. Nee.
Okay, stimmt. Auf Karaoke ist gut, dass du sagst, da kommen wir nachher noch drauf.
Ja, sehr schön.
Glaube ich, auf das Thema. Ich muss erstmal nochmal nachfragen. Also du hast es auch mir versucht, in der Mail zu erklären, was eine selbstständige Beraterin für digitale Medien macht.
Ja.
Wie erklärst du das, sagen wir, deinen Eltern oder so?
Also ich glaube, denen reicht schon, wenn ich sage, ich mache was mit Internet und okay, ich kann Geld damit verdienen. Nein, also es ist natürlich, es hat viele Facetten, aber so eine der hauptsächlichsten irgendwie gerade ist natürlich, dass ich Leuten erstmal erkläre, wie bestimmte Social-Media-Plattformen funktionieren, ob die für sie sinnvoll sind, also wenn es jetzt zum Beispiel um Unternehmenskommunikation geht und was für eine Strategie sie dann fahren können.
Ja.
Und dann gibt's halt so konkrete Beispiele, wie dass ich unter anderem der Schweizer Bundesbahn geholfen habe, ihre Facebook-Page zu konzipieren, die Leute zu schulen, die dann dort die Fragen beantworten, also den Service sozusagen machen. Und aber auch zu gucken, wie kann ein Redaktionsplan zum Beispiel oder überhaupt eine Redaktionsleitung für so eine Seite überhaupt aussehen. Also das sind dann so, wie das dann im Konkreten aussehen kann.
Okay, das heißt, ich könnte dich jetzt sozusagen buchen, wenn ich sage, ich will das mit dem Internet irgendwie generell professioneller machen. Also du bist jetzt nicht jemand, der eine Webseite konzipiert, sondern der so eine Gesamtstrategie irgendwie erklärt, wie man sich im Internet darstellt.
Genau, also mir geht es wirklich um den Kommunikationsaspekt, nicht reines Marketing, was man ja, glaube ich, schon verstärkt unter dem Label findet, was mit Social Media zu tun hat, sondern wirklich darum zu gucken, wie kann man authentisch die Kanäle auch in ihrem Potenzial nutzen.
Du bist ja selber auch sehr präsent im Internet.
So? Ja. Ja.
Wie verschränkt sich das bei dir? Also weil du ja wahrscheinlich Dinge, die du anderen rätst, auch würde ich jetzt denken, dir sozusagen selber rätst, also selber Strategien für dich selbst entwickelst?
Ist unterschiedlich, weil ich natürlich in einem Unternehmen andere Dinge rate als jetzt eine Privatperson. Ne? Ja. Und ich auch immer selber einfach immer wieder an den Punkt komme, den ich wiederum aber auch allen sage, Social Media ist einfach auch ganz viel ausprobieren und gucken, ob es klappt. Und wenn man Fehler macht, dann muss man das auch transparent machen, damit umgehen. Ja. Also es gehört einfach dazu. Man hat halt nicht dieses Schema F, nach dem immer alles perfekt läuft. Ja. So. Und das muss man aber auch umarmen oder einfach sagen, das ist okay und das gehört halt dazu. Und also für mich ist, glaube ich, am wichtigsten, als Privatperson auf Social Media unterwegs zu sein, das nicht zu trennen. Also auch klar zu sagen, ich bin hier als eben die Beraterin auf Twitter, aber genauso als Privatperson, die total auf Eulen steht. So.
Eulen?
Ja. Und auf Karaoke, was auch immer. Eulen. Genau, ja, also.
ich frage nach, weil ich kenne das so ein bisschen. Ich arbeite ja für Moviepilot oder Moviepilot, muss ich ja mittlerweile sagen, die ja jetzt irgendwie seit kurzem sind, arbeite ich seit 5 Jahren und die sind mittlerweile, glaube ich, die größte amerikanische Filmwebseite. Und was ich dort gelernt habe, hat, glaube ich, sehr beeinflusst, was ich mache und auch was meine Frau macht. Also die haben halt so ein enormes Social-Media-Wachstum hingelegt und sind halt so ein Start-up, wo so diese ganzen Start-up-Paradigmen gelten, so probiere Dinge aus, hör auf mit Dingen, wenn die nichts bringen, überleg dir, warum du etwas tust. Das war für mich so ein bisschen, ich habe früher immer, wenn ich Dinge gemacht habe, immer so lange überlegt, wie ich mir die Welt erkläre und warum ich jetzt irgendwas mache, und habe so in diesem Start-up gelernt, dass man halt einfach das ausprobieren soll, so und Zahlen entscheiden lassen soll. Das klingt immer so dramatisch, das ist aber auch sehr folgerichtig irgendwie. Da habe ich dann so auch so Dinge gelernt, wie dass man so auch mal ausprobieren kann, ob ein Subscribe-Button blau oder grün ist, und dann stellst du plötzlich fest, Menschen klicken 10% mehr auf grüne Buttons. Das ist völlig absurd irgendwie. Deswegen sehen auch alle Anmeldebuttons sehen grün aus im Internet, wenn man, die sind alle durchgemessen. Das ist einerseits, ist das manchmal auch so ein bisschen schockierend, weil du denkst manchmal so, oder so ein bisschen, zumindest sagen wir mal, interessant, aber viele Sachen daraus habe ich auch, glaube ich, übernommen. Wir haben auch viele Sachen im Blog meiner Frau mit übernommen, die ja mittlerweile sehr erfolgreiche Elternbloggerin geworden ist. Und das liegt auch so ein bisschen dran, dass wir so, glaube ich, einfach so Social-Media-Startup-Strategien irgendwie umgesetzt haben. Interessant finde ich, dass du sagst, du bist als Privatperson im Internet. Fühlst du dich so im Netz als Privatperson auf Twitter?
Naja, das vermischt sich halt. Ne? Ja. Ich bin ja nicht nur das eine oder das andere. Das gehört ja alles zusammen. Und ich finde es dann auch wichtig, dass alle Facetten irgendwie rüberkommen. Ja.
Also weil ich denke manchmal bei mir drüber nach. Und also Twitter ist ja, weiß nicht, mir folgen ein paar tausend Leute auf Twitter und ich twitter relativ viel. Es gibt ja Leute, die eher so, hier ist ein interessanter Artikel twittern. Und dann gibt es Leute, die schreiben, ich sitze gerade in der Straßenbahn und werde blöd angeguckt. So. Also so, die so wirklich so aus dem Leben berichten. Und ich habe das Gefühl, dass ich das schon in so eine interessante Vermischung aus, ich nenne es Dichtung und Wahrheit, verschiebt. Also so eine sehr nah am eigenen Leben Inszenierung, die aber manchmal auch so Dinge zum Beispiel enthält. Mir ist es gestern, ich war gestern auf dem Elternabend, ja, und
habe ich ein bisschen was von gesehen.
Genau, habe vom Elternabend getwittert und merke dann, dass man manchmal aber auch einfach Gedanken twittert, die man gar nicht hat, aber wo einem auffällt, die hätte man haben können oder so. Du weißt vielleicht, was ich meine. Also wo man so, das ist ein witziger Gedankengang und so Sachen zuspitzt. Und deswegen, ich überlege auch, ist man da jetzt Privatperson oder ist man einfach auch so ein öffentlicher Schauspieler, an dem man sehr, sehr nah ran kann irgendwie?
Ja, ich glaube, also ich weiß, was du meinst, und wahrscheinlich ist das auch schwer aufzudröseln so. Und das ist natürlich auch beides, wobei ja gerade bei Social Media so ein bisschen diese Gefahr besteht. Meine Freundin Diana Zandt nennt das immer so the culture of fawesome. Also alles ist awesome, irgendwie niemandem geht's mir schlecht, alles ist total inszeniert auf uns geht's allen so super und hier ist noch mein geiles Frühstück auf Instagram so. Und die ganzen anderen Puzzleteilchen, die uns ja auch zum Menschen machen, die aber eben dann auch die nicht schönen Seiten zeigen, die fallen dann so, die werden dann so wegoptimiert. Und da finde ich es schon auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen und zu sagen, naja, also für mich gehört das halt auch dazu. Mhm. Und klar kann man das jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag machen und sollte man auch nicht. Und es ist ja auch nicht immer gut, alles im Netz zu diskutieren. Für mich gehört halt genauso dazu, wenn ich mich zu bestimmten Themen, die mich bewegen, nicht im Netz äußere, dann ist das auch in der Form ein Statement auch für sich.
Ja.
Ja. Genau.
Ja. Mir fallen jetzt viele Sachen ein, wo man sagen kann, worüber man sich alles nicht äußert, aber dann würde man ja, würde man ja sagen, dass man sich dazu nicht äußert. Ja. Das wäre auch schon ausdrücklich. Genau. Also eine kurze Schweigesekunde für alle Dinge, zu denen man nichts sagt im Netz.
Genau.
Okay. Jetzt hatte ich eben noch ein, wollte ich eben noch was nachfragen, das ist mir aber entfallen. Aber das macht nichts, weil wir haben ja noch lauter andere Themen. Du bist im Moment vor allen Dingen Buchautorin, ne? Ja. Kann man so sagen. Oder eine Autorin ja gar nicht, du hast es ja schon geschrieben, also sozusagen nachgewiesene Buchautorin. Du hast ein Buch zu Aufschrei geschrieben, ne?
Über nicht die, nur, ja.
Also sagen wir mal, ausgehend von Aufschrei zu modernem Feminismus. Zu dem Buch will ich inhaltlich persönlich erstmal gar nicht so viel sagen, außer dass man es vielleicht einfach gelesen haben sollte, bevor man sich dazu äußert.
Ja.
Das ist so eine ganz gute Empfehlung. Ich habe es auch
generell eine ganz gute Idee.
Genau. Ich habe es auch zugeschickt bekommen vom Verlag und meine Frau hat es mir gleich aus der Hand gerissen. Sieht bei uns mit am Bett. Was mich interessiert zu dem Buch ist, kannst du mal beschreiben, wie das ist, ein Buch zu schreiben?
Ja. Naja, man hat ja immer diese schöne Vorstellung von, dann sitzt du da abends und trinkst Rotwein und die Wörter fließen nur so aus dir raus. Das ist eine Lüge. Nee, es ist echt viel, viel harte Arbeit und du kommst auch immer wieder an den Punkt, wo du so denkst, okay, es wird nie fertig oder meine Gedanken sind viel zu verschwurbelt. Also dafür ist dann auch Gott sei Dank ja dann immer das Lektorat da und das dann auch notfalls zu sagen, so hier, stopp, das klingt total komisch, das müssen wir irgendwie anders machen. Und es ist halt auch einfach so, du musst dich dann hinsetzen auf den Hosenboden und schreiben und das so straight wie möglich. Also das ist sehr anstrengend, sehr intensiv und für mich war auch danach erstmal so, okay, man soll ja niemals nie sagen, aber so schnell, glaube ich, schreibe ich jetzt erstmal kein Buch mehr, weil ja, das einfach natürlich nochmal anders ist, wenn das so als Buch festgehalten wird. Wenn ich es ins Netz schreibe, kann ich notfalls noch ein Update schreiben, kann in den Kommentaren drauf eingehen, ne? Kann es irgendwie revidieren oder meinen Standpunkt klarer machen, was ich da gemeint habe. Im Buch ist es halt erstmal so manifestiert für sich und bam. Und das hat natürlich auch Vorteile, klar. Aber es ist gerade für Menschen wie mich, die einfach gewöhnt sind, ins Netz zu schreiben, war es schon eine Umstellung auf jeden Fall.
Wie lange hast du denn dran geschrieben?
Das ist immer schwer zusammenzufassen, weil ich halt auch viel Zeit nochmal so verwendet habe aufs Lesen von Sekundärliteratur und erstmal gucken, was will ich eigentlich alles zu den jeweiligen Punkten, die ich halt im Exposé schon festgelegt hatte, was will ich dazu alles sagen und so die eigene Argumentation erstmal zu formen. Und da habe ich auch dann doch länger gebraucht, das so in meinem Kopf erstmal zu verarbeiten. Und das pure Schreiben waren dann so 4 Monate, aber auch ziemlich am Stück. Also ist auch nicht zu empfehlen, das ist wirklich sehr hart.
Ja, ich glaube, aber es ist eine... Also das höre ich öfters, so 3 Monate ist dann schon sehr hart, aber so 4 Monate höre ich öfters. Mhm. Also der Michael Seemann, MS Pro, hat ja auch gerade ein Buch veröffentlicht, das er durch Crowdfunding finanziert hat. Mhm. Und der hat auch, ich glaube, so beim Schreiben waren es so 3-4 Monate und der war danach völlig fertig mit den Nerven, ist erstmal in Urlaub, 7 Wochen in Urlaub gefahren.
Kann ich verstehen, ja.
Du bist aber nicht in Urlaub gefahren, sondern fährst viel rum im Moment, ne? So auf Lesereise irgendwie.
Na, es ist also keine konkrete Lesereise bisher. Ich werde wahrscheinlich jetzt im Februar eine in die Schweiz machen. Das ist so die erste, wo man es wirklich Lesereise nennen kann. Ansonsten sind es immer so einzelne Lesungstermine, genau. Also auch über ganz Deutschland verteilt. Und das ist ganz spannend. Also einerseits natürlich, weil das Publikum jedes Mal anders ist und einfach auch total cool ist, so mitzukriegen, wie halt Leute auf dein Buch so reagieren, nicht nur, also das dann nicht nur im Netz, sondern die dann einfach auch vor dir stehen und sagen so, hier, das und das hat das Buch mit mir gemacht, und das ist echt immer noch total abgefahren und großartig.
Wie ist es denn, also vor Publikum zu sitzen und seinen eigenen Text vorzulesen? Mir wäre das total unangenehm, glaube ich.
Es ist gewöhnungsbedürftig und ich weiß auch nicht, ob man dann irgendwann routinierter wird. Für mich ist tatsächlich auch noch der Punkt, ich habe ja ein Kapitel drin, wo ich auch sehr detailliert beschreibe, wie Aufschrei losgegangen ist, und das wird oft jetzt tatsächlich auch als erstes Lesebeispiel ausgewählt, und das ist halt tatsächlich schon noch sehr, sehr schwierig, weil ich natürlich das jedes Mal neu durchlebe und immer noch gucken muss, dass ich da jetzt irgendwie so ein bisschen Distanz zu kriege, weil ich lese das ja gerade vor und wir wollen ja dann im Anschluss drüber diskutieren. Aber es ist schon immer noch sehr viel Emotionen damit drin. Ansonsten, es ist toll, wenn ich so Kapitel vorlese, wo ich so Witze eingebaut habe und dann lachen die Leute an den Stellen.
An den richtigen Stellen.
Ja, genau. Das ist schön. Oder wo man einfach auch so merkt, die Formulierung oder die Sprache, die ich da so gewählt habe, die kommt dann auch einfach an, und ja.
Wie ist denn das? Da wird dann ein Event geplant, Anne Wieczorek liest aus ihrem Buch. Ja, dann gibt es meistens jemanden, der dich anmoderiert, so vorstellt. Dann liest du vor. Gibt es dann meistens noch irgendwie eine Art Podiumsdiskussion oder sowas?
Bisher hatte ich nichts mit einer nicht so wirklich eine Podiumsdiskussion. Ich hatte das bisher so ähnlich. Du warst ja auch bei meiner Buchpremiere. Also das ist tatsächlich so dieses Modell, was ich bisher ganz erfolgreich auch bei den anderen Lesungen gemacht habe. Also dass man immer einen Abschnitt aus dem Buch liest, dann wird kurz dazu diskutiert, dann liest man einen neuen Abschnitt, dann wird dazu kurz diskutiert. Das macht man so in 5 Blöcken oder so. Dann ist ja auch schon mal ein guter Teil des Abends rum, und dann kann man im Anschluss nochmal mit dem Publikum über das Gesamte so sprechen.
Und wie läuft die Diskussion mit dem Publikum? Ist die immer eher positiv, weil Leute, die sagen wir, zu deiner Veranstaltung kommen, eh schon Leute sind, die sehr aufgeschlossen sind, oder gibt es auch mal sehr, sehr kontroverse Diskussionen?
Ist unterschiedlich. Man merkt natürlich schon, ich sag mal so, die jetzt schon dem Thema gegenüber aufgeschlossen sind oder die einfach auch schon länger sich damit beschäftigen, die erzählen dann auch gerne von früher. Das ist auch mal ganz, ganz interessant. Also um natürlich nochmal zu verdeutlichen, dass wir einfach schon sehr viel länger über diese ganzen Probleme reden und die einfach auch schon sehr viel länger da sind. Und was ich persönlich am meisten mag, sind so die Gespräche. Also ich hatte jetzt zuletzt zum Beispiel auch eine Lesung, die war veranstaltet worden von Studierenden, und da war das Publikum entsprechend jung. Und da war auch der Anteil der männlichen Studenten sehr groß, und die waren sehr interessiert an dem Thema. Und also da merkt man auch so, da ist total Redebedarf da. Und das gibt mir natürlich auch Hoffnung, oder das widerspricht natürlich auch dem Bild, was sonst immer vermittelt wird. So, ja, erstens so die jungen Leute, die interessieren sich eh nicht dafür, und die Männer sowieso nicht. Und dann sagen sie, nee, das ist totaler Quatsch. Also man muss vor allem denen erstmal die Redemöglichkeit geben. So. Und also was ich mitbekomme, ist da definitiv das Interesse da.
Also ich war jetzt auch in 2-3 Buchläden, in die ich eigentlich nicht ernsthaft gehe. Meistens kaufe ich in Buchläden immer nur an der Kasse so Krabbelzeug für Adventskalender oder so. wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Da habe ich dein Buch eigentlich jedes Mal liegen gesehen. Und ich weiß, dass das, ich weiß auch, was das heißt. Also, wenn ein Buch in einer Auslage liegt im Buchgeschäft, dann ist das schon auf jeden Fall, allein, dass es dort liegt, ein Erfolg. Meine Frau hat ja auch mal ein Buch geschrieben. Da habe ich das halt so ein bisschen mitbekommen, wie dieses ganze Geschäft eigentlich läuft mit Vertretern, die dann schon Monate vorher eigentlich das Buch.
Das ist Wahnsinn, das war mir auch überhaupt nicht bewusst. Eben,
ne? Also kann man nochmal sagen, also die Buchbranche arbeitet mit zeitlichem Vorlauf, das kann man sich als Internetmensch einfach gar nicht vorstellen.
Das war für mich ein ganz anderes Universum.
Ja. So. Also das war auch beim MS Pro, war das auch nochmal zu sehen, der hatte ja eigentlich ein Buch gecrowdfundet, hat also, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 12.000 Euro oder irgendwie so eingesammelt. Irgendwie sowas.
Aber schon, war schon ganz gut.
Genau, ne? Also war davon konnte er sich leisten, das zu schreiben, und hat aber auch noch einen Verlag mit ins Boot geholt, obwohl er das als selber als kostenloses E-Book anbietet, hat ein Verlag sozusagen sich nochmal die Rechte gesichert, das als Print anzubieten. Und dadurch werden dann plötzlich so Termine wichtig, wie wann ist die nächste Buchmesse. Mhm. Ja? Und zur Buchmesse muss das Buch schon in einem vorzeigbaren Zustand sein, damit man dann das schon Leuten überhelfen kann, damit die dann wiederum schon Monate vorher am besten das Ganze irgendwie Buchläden anbieten. Ja, und dafür ist dann eben plötzlich auch wichtig, wie das Buchcover aussieht, weil natürlich ein Buchhändler sich nicht mit jedem Thema auskennt, und das muss irgendwie so, na gut, das sieht irgendwie spannend aus. Ich glaube, da gab es dann auch beim Buch von MS Pro dann zum Beispiel Diskussionen um, was der genaue Titel des Buches ist, weil du eben nicht nur dich an potenzielle Käufer richtest, sondern auch an Buchhändler, die ja auch Käufer sind irgendwie indirekt. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. So, ich habe da auch letztens noch mit der Katrin Passig drüber geredet. Die ist ja zutiefste Verfechterin des E-Books. Ist total genervt mittlerweile von Büchern. Und ich kann es auch ein bisschen, also ich kann es auch ein bisschen verstehen, aber weil da gibt es so eine ganz komische Filterfunktion im Buchladen irgendwie. So, hast du denn dein Buch auch selber schon wahrscheinlich schon öfters irgendwie auch im Buchladen gesehen, oder?
Ja, doch. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwo mal, also das ist tatsächlich so die Sache, die ich jetzt mittlerweile mache, dass wenn ich irgendwo in einer Stadt wieder bin, wo ich noch nicht war, und dann am Bahnhof rumhänge oder was auch immer, dann gehe ich da mal kurz in den Buchladen gucken.
Das verstehe ich total.
Dann ist man so, oh ja, das ist schön. Also, das mache ich schon. Ja.
Du legst auch in Bahnhofsbuchhandlungen aus? Also,
was?
Also dein Buch meine ich, das liegt auch, also du hast es auch im Bahnhof.
Da habe ich es auch schon gesehen, ja.
Ja, genau. Das ist, genau. Also das heißt halt, dass es auf jeden Fall gut läuft mit dem mit der Aufmerksamkeit ums Buch. Gibt es einen Grund, nochmal, du hast gesagt, nächstes Jahr machst du vielleicht in der Schweiz eine Lesereise. Ist das einfach, dass man das Gebiet sozusagen nochmal extra bespielen will, oder gibt es irgendwie nochmal so einen besonderen Anschluss an die Schweiz thematisch?
Da wurde ich jetzt tatsächlich einfach von einer Aktivistin angesprochen, und die will das unbedingt machen, und die hat tatsächlich auch einfach das Bedürfnis, weil im Grunde in der Schweiz noch so diese große Geschlechterdebatte sehr fehlt. Also da ist irgendwie gerade so ein Loch auch von Leuten, die diese Debatte einfach tragen können. Ja. Und das war für sie den Anlass, mal zu gucken, okay, wen kann man denn vielleicht reinholen, um das auch ein bisschen hier, also dann in dem Land anzustupsen. Und das, klar, also mache ich natürlich sehr, sehr gerne.
Ja. In der vorletzten Folge war ja deine Blog-Kollegin Juliane Leopold bei mir. Die war ja auch eine Weile in der Schweiz.
Genau.
Und die hat auch berichtet, dass es ihrer Meinung nach da so einigen Aufklärungsbedarf ging bei ihr, aber nicht nur um Feminismus, sondern auch so, was so Rassismus angeht und so.
Das, ja, absolut.
Also in der Schweiz gibt es ja auch noch einiges nachzuholen, klingt irgendwie blöd, aber einiges zu tun, glaube ich. Ja. Genau, speaking of kleiner 3, du bist jetzt schon die dritte kleiner 3-Autorin bei mir. Also langsam ist da so ein Verschwörungsding, glaube ich, zu erkennen. Also die
kleine Verschwörung.
Genau, Lucy Höhler, Autofokus, war bei mir, die Juliane Leopold, und jetzt du. Du bist Chefredakteurin von kleiner 3.
Genau.
Erklär du doch heute mal, was kleiner 3 ist.
Ja, also kleiner3.org ist ein Gemeinschaftsblog, was ich gegründet habe ich glaube, mittlerweile sind wir 9 Menschen insgesamt, also ein relativ großes Team. Gegründet haben wir das, oder gestartet haben wir das Anfang 2013. Wir hatten irgendwie Mitte 2012 oder ja, August 2012 habe ich angefangen, Leuten von dem Konzept zu erzählen, die ich auch potenziell für das Team gerne haben wollte, und haben wir halt zusammen entwickelt, was das eigentlich sein kann, und den Namen ausgedacht und sowas alles. Also das hat tatsächlich nochmal eine recht lange Planungsphase vorher gehabt, und dann sind wir halt gestartet. Und jetzt schreiben wir über Themen, die uns am Herzen liegen. Das ist von Politik bis Popkultur und eigentlich immer ja aus einer feministischen Perspektive. Also wir können genauso über die feministischen Aspekte von irgendwelchen TV-Serien sprechen, wie darüber, ja, was jetzt irgendwie bestimmte Gesetzeslagen für Frauen und Selbstbestimmung zum Beispiel bedeuten. Mhm. Oder auch, was ich mittlerweile auch einen sehr, sehr wichtigen Anteil finde, wir haben auch viele, viele Gastbeiträge. Du hast ja unter anderem auch schon für uns geschrieben.
Richtig,
ja. Genau, und auch schon sehr erfolgreich. Das Thema war ja auch, so jetzt zu Kinderbüchern,
Ich weiß nicht, ob es erfolgreich war.
Doch, ja. Also ja? Da war schon sehr viel Resonanz drauf.
Ja, ja, ja. Es ist nicht aber nur positive.
Nee, nee, das ist halt das Ding, ne? Ja. Also solche Themen
genau.
Rufen dann halt auch echt.
Ich bin ja Hassblogger insofern. Das läuft immer, was ich schreibe. Ja.
Genau, aber gerade was so die Gastbeiträge angeht, finde ich es sehr schön, dass da auch viele Alltagsbeobachtungen reinkommen. Also zuletzt hatten wir halt, wir hatten jetzt einen Text, wo eine Transfrau darüber geschrieben hat, wie es für sie war, erstmal aufzuwachsen und festzustellen oder überhaupt so für sich klar zu werden, okay, ich bin gar kein Junge, ich bin ein Mädchen und wie gehe ich damit um und jetzt will ich eine Geschlechtsangleichung machen oder auch, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, aber der Text hat mich auch sehr beeindruckt, diese extreme Schwangerschaftsübelkeit, Hyperemesis, Gravidarum, genau, da hatten wir auch einen neulichen Text, wie das einfach ist für eine betroffene Frau, ja, so durch die ganze Schwangerschaft zu gehen, wenn man sich da irgendwie...
Ich nehme an, ziemlich beschissen,
ja. Ja, eben, also was das auch einfach, ja, wie depressiv das machen kann und sowas alles und also das finde ich halt sehr schön, dass das mittlerweile so, dass Leute auch Kleiner 3 so als ihre Plattform verstehen und auch an uns herantreten mit diesen Themen, wo sie auch merken so, okay, ich weiß gar nicht, ich würde gerne darüber schreiben, aber ich weiß gar nicht wo und würde das aber, oder ich sehe das bei Kleiner 3 und das, das finde ich sehr, sehr toll.
Also ich finde das auch schön, weil ihr halt sehr, sehr emotional oft die Texte, ich weiß, ich habe, glaube ich, der war auch bei euch von Hakan über seinen Vater.
Genau.
Meine Güte, das war echt, manchmal liest man ja sowas, während man irgendwie unterwegs ist oder in irgendeiner unpassenden Situation, um emotionale Texte zu lesen.
Ja, ja.
Dann denkt man so, wow, und dann legt man sich den kurz auf Wiedervorlage, ja, um den nochmal lesen. Also ich habe da auch schon sehr, sehr bewegende Texte gelesen, das finde ich sehr schön. Und ich finde generell, also ihr seid für mich das erste Blog, wo mir nochmal dieses Konzept Mehr-Personen-Blog nochmal so bewusst geworden ist und dass das einfach sehr gut funktionieren kann, weil das einfach so, also ich betrachte meinen Blog, das ich habe, eher so als Textablagesystem. Mhm. Da haue ich halt einen Text rein, den ich einfach verteilen möchte über Facebook und Twitter und so. Und bei euch ist was anderes. Also bei euch ist halt eher so was, es hat auch was redaktionell Betreutes im Sinne von, dass es eine Linie gibt, aber auch mit den Gastbeiträgen, das finde ich auch sehr schön. Ja, und krasse Texte dabei auf jeden Fall.
Ja, also ich meine, ich finde das halt auch immer wieder toll, wenn auch Leute jetzt sagen, sie treten dann mit Sachen an uns heran. Also wir hatten ja zum Beispiel unseren ersten anonymen Gastbeitrag zu dem Thema, dass in dem Fall war es eine Frau, unsicher war, ob sie vielleicht HIV-positiv ist. Und sie hat in dem Text dann beschrieben, wie sie damit umgeht, mit dieser Möglichkeit und auch mit dem Bewusstsein, ja, ich hatte ungeschützten Sex und das könnte da passiert worden sein. Und das war... Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass eben auch noch viel mehr andere Leute an uns herangetreten sind. So hier, ich würde gerne darüber schreiben, aber gerne anonym. Also ich glaube, allein die Möglichkeit, dass diese Möglichkeit besteht, auch das anonym zu machen und dann über Themen zu reden, die einfach sehr, ja, Tabugrenzen überschreiten und sehr, sehr krass sind, allein die Möglichkeit zu geben, das ist für viele Leute sehr wichtig. Und also ich finde toll, dass wir auch dieses Vertrauen bekommen.
Ja, ich habe ja bei euch geschrieben über Kinderbücher. Mhm. Kinderbücher, die ich nicht mehr vorlese.
Ja.
Weil ich sie.
Sexistische Ameisen und so.
Genau, Ferdinand Ameise.
Ich war auch echt.
Krass gewesen, ja. Oder? Das Beispiel. Also es ging einfach darum, dass mir halt aufgefallen ist, bei vielen Kinderbüchern, die ich aus meiner eigenen Kindheit kenne, wenn ich die jetzt so mit einem 30 Jahren Abstand betrachte, dass sie, ich die gar nicht vorlesen kann, meinen Kindern. Ja, irgendwie. Ja. Also da war dann irgendwie Ferdinand Ameise, der irgendwie, weiß ich nicht, eine Käferfrau bedrängte, sexuell. Ja. Und also wirklich. Und das Interessante war, und Janosch, auch ein wirklich diffiziles Thema, das Interessante war für mich, oh mein Gott, es schneit.
Echt? Wow, ja. Okay. Wow,
also wir haben heute, was haben wir heute, den 10.? Ich glaube, den 10.12. es schneit gerade.
Ja, jetzt sind wir da.
Das heißt Datum gesagt, dann fällt den Leuten auf, wie viele Tage vergehen, bis ich es online gehe. Was ist schneit gerade? Was für mich interessant war, dass die Reaktionen, ja, die positiven, klar, freut man sich, aber da ging es wirklich, das hat ja keine Sekunde gedauert und dann kommen so die I-Accounts auf Twitter, also I-Accounts bezeichnet man auf Twitter Accounts, die das Standard avatabelt haben. Das heißt, die haben das nicht geändert. Und das ist bei Twitter ein Ei. Und ich glaube, viele Twitter-Nutzer hassen dieses Bild.
Ja.
Weil wenn man angetwittert wird von Accounts, die noch dieses Ei haben, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man blöd angemacht wird von der Seite.
Ja.
Ich warte ja immer noch auf einen Twitter-Client, den man einfach sagen kann, den man anhand des Avatar-Bilds auch einfach automatisch sagen kann, will ich nicht. Also wer sich nicht die Mühe macht, da mal was anderes hochzuladen.
Ja.
Und also da ging es, natürlich wurde mir gleich Zensur vorgeworfen, und das ist immer so ne, wenn du sagst, ich will einen bestimmten Content nicht, ist immer, wenn ich vor allem sage, ich will, ne, ich habe ja nicht gesagt, die Bücher sollen verboten werden, sondern ich habe gesagt, ich lese das meinen Kindern, ist das sofort Zensur und überhaupt, und ob ich jetzt als nächstes auch noch das und das verbieten will, ist so ganz klassische, es sind immer dieselben Muster, und mir ist aufgefallen, ich konnte das relativ gut ab, weil ich das so durch Popcorn-Piraten und so, was ich ja früher gemacht habe, bin ich das mittlerweile ein bisschen gewohnt. Aber mir ist aufgefallen, das klingt so komisch, aber ich glaube, wenn ich als Frau über das Thema geschrieben hätte, hätte ich so die richtige Klatsche bekommen. Also ne, ich habe gemerkt, das ging schon, aber ich habe da so ein, das fühlte sich irgendwie so an, wie das hält sich jetzt noch in Grenzen, ja. Aber wenn ich jetzt noch als Frau geschrieben hätte, dann wäre irgendwie Twitter offen gewesen irgendwie.
Ja.
Genau, das war auf jeden Fall interessant, aber für mich war es schön, das bei euch zu veröffentlichen, weil das passte da irgendwie rein.
Ja,
das war auf jeden Fall schön.
Gut,
ihr hättet ja auch fast den Grimma Online Award gewonnen, ne?
Fast, ja. Gewinner der Herzen. Gewinner. Ja, also wir waren ja nominiert dieses Jahr mit Kleiner 3 in der Kategorie Kultur und Unterhaltung. Aber die Kategorien sind eh relativ random. Also
Kultur und Unterhaltung. Genau. Auf dem Chaos-Kongress gibt es ja neuerdings Art and Culture. Ja?
Ah, okay.
Genau.
Ja.
Ne? Passt.
Und ich weiß gar nicht mehr, was und wer denn da gewonnen hat, aber dieses Vergabesystem beim Grimma Online Award ist verwirrt mich jedes Mal aufs Neue.
Ja.
aber ja, wir hatten trotzdem Spaß.
Ja, ihr habt so ein bisschen getwittert von da,
bei
ne?
Auf der Verleihungsgeschichte, genau. Wir waren so ein bisschen Waldorf und Stettler bei der Verleihung.
Wie ist denn, man kriegt das nicht vorher mitgeteilt, ob man gewonnen hat?
Nee.
Weil ich glaube, es gibt Veranstaltungen, da wird dir das vorher gesagt, ne? Da wird dir gesagt, du hast das gewonnen, komm mal, ja, damit du nicht fehlst.
In dem Fall ist einfach so, du kriegst halt Bescheid, dass du nominiert bist. Und dann wird halt organisiert, dass du da hin kannst.
Das übernehmen Veranstalter oder muss man dann selber anreisen?
Also die Anfahrtskosten, das wird. Also die haben immer so ein bestimmtes Kontingent, also können nicht immer alle Leute einladen.
Klar, bei euch gerade nicht, ja.
Genau, wir sind eh ein relativ großes Team. Wobei dann bei uns noch mehr Leute am Ende mitkommen konnten, als wir am Anfang dachten und wir auch Unterkunft gehabt haben und so, weil dann wahrscheinlich andere Leute abgesprungen sind, die ursprünglich eingeplant waren, aber dann nicht konnten. War dann insofern ein Vorteil für uns. Nee, aber ansonsten sitzt du da und wartest halt, ob es was wird oder nicht.
Das ist ja jetzt für dich schon das zweite Mal gewesen,
ja.
Ne? Genau.
Das war ja so absurd, weil ich dann wirklich diesen Anruf kriege und du bist schon wieder nominiert. Und ich so, what?
Genau, also ein Grimma Online Award hast du mit einem Team, müsste man sagen, zusammen. Oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen. Also Aufschrei hat einen Grimma Online Award gewonnen.
Genau, der Hashtag wurde ausgewählt.
Der Hashtag, genau. Und du bist eine Vertreterin sozusagen, Prominente dieses der ganzen Debatte und du standest da auch mit anderen, glaube ich, auf der Bühne. Ne?
Genau.
Wie ist denn dieser Moment, wenn man da sitzt und auf diese Verkündung wartet?
Also ich weiß nicht, das zischt dann natürlich auch an dir so vorbei, aber ich weiß noch, also wie ich einfach da saß und so unter Schock war, obwohl irgendwie in dem Fall tatsächlich klar war, dass unsere Chancen jetzt nicht so schlecht sind, weil es war irgendwie der erste Hashtag und das war auch für viele so was Besonderes, hat man gemerkt. Und es war ja dann auch in dieser Spezialkategorie, waren wir da nominiert. Aber natürlich, trotzdem gehst du irgendwie nicht 100% davon aus, dass das jetzt klappt. So. Und dann sitzt du halt da und dann, in dem Fall war es auch noch Jan Hofer, der die Laudatio gehalten hat und so. Also wenn dann so Mr. Tagesschau solche Sachen sagt, dann ist das irgendwie nochmal so doppelt okay, das passiert jetzt hier wirklich. Das war schon sehr abgefahren. Aber also ja, ich stand irgendwie so ein bisschen unter Schock, glaube ich.
Und beim zweiten Mal ist man dann schon so Verleihungsprofi?
Nee. Also es ist schon noch aufregend, klar. Aber ich war da insgesamt entspannter, weil einfach auch mehr Leute dabei waren. Also wenn man dann so die eigene Support Group hat, ist man dann ja doch ein bisschen lockerer unterwegs. Und ja, ich sag mal, ich habe mir da jetzt auch keine großen Chancen tatsächlich ausgemalt. Also in dem Fall muss man dann sagen, so, I'm happy just to be nominated.
Ja.
das war dann auch okay.
Ja. Ich fand's auch schön, genau. Also die Nominierung an sich ist ja schon...
ja, ich meine, was war das? 1500 Einreichungen, die hatten oder genau. So? Da ist das schon irgendwie ziemlich cool, dass ja. Man dann damit dabei ist.
Auf genau. Jeden Fall. Also man merkt
und auch in Anbetracht der Tatsache, dass es uns ja noch nicht so lange gibt.
Ja. Also ich bin ja prinzipiell sauer auf den Grimme Online Award, weil ich nie nominiert wurde. Ne? Das muss ich auch an dieser Stelle aus Transparenzgründen natürlich nochmal sagen. Nee, weil ich hatte das aber mitbekommen, als ich damals Popcorn-Piraten gemacht habe, haben viele Leute auf Twitter gesagt, wir reichen Popcorn-Piraten ein. Und da gab so eine öffentliche Liste.
Ja, genau.
Und da sah man auch, dass es relativ häufig eingerichtet wurde. Und dann war ich natürlich enorm verschnupft, ja, als kenne. Nee, aber ich habe mir dann, deswegen gucke ich mir aber den Grimme Online Award an. Bei manchen Nominierungen verstehe ich sehr gut. Manchmal bin ich ein bisschen überrascht irgendwie.
Ja, was halt krass ist und was wir auch irgendwie so als Team nochmal festgestellt haben, dass das schon einfach als Konzept schwierig ist, wenn eben so vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk krass geförderte Projekte antreten gegen Kleiner 3 zum Beispiel. Ja. Ne? Also das ist irgendwie so, weiß nicht, ob man dann vielleicht andere Kategorien mal langsam aussuchen sollte.
Ja, das finde ich, also es ist auch interessant natürlich, wenn sich dann ein 0-Euro-Budget durchsetzt, dann sieht man natürlich auch, was da für eine mediale Macht und Möglichkeit dahinter steckt, sowas. Aber ja, das geht mir auch so. Also wenn so diese ZDF-Projekte dann irgendwie vorne stehen oder auch gewinnen, das finde ich auch okay, dass die prämiert werden, weil die können ja auch gut und schlecht sein. Und
Absolut,
die haben es ja auch verdient, dass man sagt, die sind gut. Aber ja, das geht mir auch so, dass man da vielleicht gucken sollte, dass man wie auch immer gefundete Projekte und eher so diese Herzblutprojekte ein bisschen mehr voneinander trennt. Wobei es eben auch schön ist, wenn die auch mal gegeneinander antreten. Ist gar nicht so einfach. Du hast vorhin ja schon ein bisschen erzählt, wie du dein Buch geschrieben hast und ich finde, da klang das schon ein bisschen so an. Wenn man nicht dein Buch liest, merkt man, dass du studiert hast.
Ja.
Dein Buch ist nämlich nicht 100 Seiten lang, sondern wie viele Seiten sind es? Relativ viele,
über
ne?
Über 300.
Genau, über 300, genau. So richtig ja. Ein Buch.
So. Ja, das war auch echt meine erste Reaktion, als ich es dann in gedruckter Form gesehen habe, war dann so, oh mein Gott, es ist so dick geworden.
Genau. Ja, es ist wirklich ein man kriegt was fürs Geld.
Ja.
Viele Seiten. Und das merkt man auch, wenn man es liest, dass du halt dich wirklich viel auf andere beziehst. Ja, also du schreibst nicht so eine Monografie vor dich hin, so, hey, ich bin Anne und this is my way.
Mhm.
Das ist jetzt ein super Ding, nachher zum Karaoke, my way. sondern du das sehr, sehr stark verortest und dich so ein bisschen so an der Grenze bewegst zwischen populären Erklärungen, aber auch eben rübergehst in so eine wissenschaftliche Arbeitsweise. Du hast nämlich studiert, 5000 Sachen, neue deutsche Literatur.
Die sind einfach nur so lang immer.
Ne? Ja, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft.
Genau.
Sind das zwei verschiedene Dinge oder ist das ein Titel? Ich habe allgemeine und vergleichende.
Das ist ein Titel, aber das sind quasi zwei Herangehensweisen an Literaturwissenschaft. Okay. Deswegen.
Und kannst du das auch nicht sprechen?
Skandinavistik.
Achso, klar kannst du es aussprechen, weil es Skandinavistik.
Ja.
Genau. Immer wenn ich allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften höre, möchte ich wissen, was ist vergleichende Literaturwissenschaften? Du wirst es mir endlich erklären können.
Es sind am Ende gibt es einfach verschiedene Arten und Weisen, literaturwissenschaftlich an Texte ranzugehen.
Ja.
Und da guckt man sich dann halt bestimmte Theorien an, verschiedene Schulen nennt man das dann auch.
Ja.
Und
okay, also
pass auf. Es ist nochmal die komplette Literaturwissenschafts-Nerdery sozusagen.
Also, ich habe jetzt ein Buch, deins,
ja,
und möchte das analysieren. Wenn ich das allgemein analysiere, dann mache ich was? Ich muss es wirklich mal ganz blöd fragen, weil ich weiß es einfach nicht.
Oh Gott, ich glaube, ich kann das gar nicht so gut erklären. Aber es gibt zumindest, also ich glaube, da müsste ich zu sehr in die Materie reingehen, um das jetzt zu erläutern. Ja. Aber es gibt natürlich sowas wie, du analysierst das jetzt wirklich wortwörtlich, mhm, oder du benutzt einen literaturtheoretischen Ansatz von Person XY, mhm, um diesen Text auseinanderzunehmen. So. Okay. Weil es gibt ja mal dieses so, der Autor ist tot, nein, der Autor ist nicht tot. Ne? Also ja, diese ganzen Sachen,
ja, das schließen dann auch rein. Muss man vielleicht nochmal kurz erklären, der Autor ist tot. Also es gibt spätestens seit Michel Foucault, mhm, ne, ein bisschen die Debatte darum, welche Rolle eigentlich der Autor an einem Text spielt.
Genau.
Ja? Und ich habe ja Medienkulturwissenschaft studiert.
Ja, da wird dir das ja auch begegnet sein.
Sehr, sehr stark. Und für mich war das damals sehr einleuchtend zu sagen, dass der Autor gar nicht so wichtig ist bei einem Text. Das ist erstmal ein bisschen hart, weil aus der Schule kannte ich das noch so. Was will uns der Künstler und der Autor damit sagen? Und dann guckt man noch ein bisschen in seine Biografie und hat plötzlich die perfekte Erklärung. Und im Studium habe ich eben diese andere Herangehensweise kennengelernt, das völlig zu ignorieren, den Autor, und den Text erstmal einfach als Text zu begreifen. Ich habe wirklich ganz blöd, wenn ich vergleichende Literaturwissenschaften höre, denke ich immer, dass man zwei Texte nebeneinander legt und miteinander vergleicht. Das ist so, ich wusste es einfach nicht, ja, aber das ist es anscheinend nicht, ja.
Nee, und das hat auch noch, also man muss auch dafür viel Originalliteratur nochmal lesen auf Englisch und Französisch, wenn du noch eine Fremdsprache kannst, umso besser. Also es ist tatsächlich dann auch nochmal über den deutschen Sprachraum hinaus. Das ist okay, auch nochmal ganz wichtig.
Okay, gut. Also nicht, gut, ich weiß es, also es ist nicht, man legt nicht einfach zwei Texte nebeneinander und vergleicht. Hätte ja sein können. Spannend finde ich das mit der Skandinavistik. Wie bist du dazu gekommen?
Interessanterweise darüber, ich war schon immer großer Fan von Fremdsprachen. Also das war auch so in der Schule immer mein Lieblingsgebiet. Und dann habe ich mal angefangen, auch noch während der Schulzeit einen Volkshochschulkurs in Schwedisch zu machen. Der war jetzt nicht super.
Es war halt ein Voll-Volkshochschulkurs,
ja. Spektakulär. War auch noch mit einer Freundin zusammen und wir saßen dann auch irgendwie hinten in der letzten Reihe und haben uns dann über so Wörter wie die.
Ich kann dir nicht helfen jetzt.
Nee, ich weiß. Aber auf Schwedisch heißt halt Tasche zum Beispiel Fika. Und dann haben wir uns über sowas halt lustig
gemacht. Okay, das ist auch ein bisschen lustig.
Genau. Ja. Mhm. So wahnsinnig viel haben wir da gar nicht gelernt. Das war sehr basic so. Und ich hatte dann aber zu Beginn meines Studiums das Gefühl so, dass ich eigentlich gerne mehr auch in diese skandinavische Sprachrichtung möchte. Und habe eben auch mich dann für Skandinavistik, das war sogar noch NC-frei damals, ja, also einschreiben lassen. Und dann war, dann habe ich aber auch tatsächlich das komplett durchgezogen. Also habe da auch Schwedisch, man lernt halt erstmal die Sprache, macht auch wirklich wahnsinnig intensiv Grammatik. Also ja, da fallen auch sehr viele Leute durch. Und dann spezialisiert man sich nach dem Sprachteil so auf ein Gebiet. Ist das jetzt Kulturwissenschaften? Ist das jetzt Literaturwissenschaften? So.
Und du hast dich auf Literaturwissenschaften?
Ich war auch da, wieder bei Literaturwissenschaft, genau.
Großer Fehler.
Hab auch, ja.
Kulturwissenschaft, aber ja.
Hab dann viel Ibsen aber tatsächlich auch gemacht. Also
Ibsen?
Henrik Ibsen.
Ist er ein skandinavischer Autor?
Ja,
ein norwegischer allerdings. Ist jetzt peinlich, dass ich ihn nicht kenne?
Ein bisschen.
Ne? Das ist so, ich bin da ganz offen
bei den Bildungslücken. Der ist schon echt sehr, sehr cool. Und da ist auch so ein bisschen der Bogen. Ich habe ja auch ein Auslandssemester lustigerweise dann gar nicht in Schweden, sondern eben auch in Norwegen gemacht. Und habe da aber auch nochmal Norwegisch gelernt. Also es ist sich sehr ähnlich, aber man muss das schon nochmal lernen. Und mittlerweile ist auch so, dass ich eher, also sozusagen wurde mein Schwedisch überschrieben von dem Norwegischen, weil ich dann eben da auch die Sprachpraxis vor Ort hatte und so. Ja. Und genau, ich war dann in Bergen an der Uni für ein Semester, wo eben Henrik Ibsen auch unter anderem an dem Theater war.
Ja, jetzt, ich bin großer Fan. Jetzt habe ich fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Wie ist das denn in Norwegen in Bergen zu studieren? Das klingt irgendwie voll kalt.
Tja, das ist totales Klischee, weil da ist der Golfstrom so nah dran, dass es relativ mildes Klima ist, also eigentlich, also im Winter sogar noch milder als hier.
Das ist so an der Außenkante dann
genau. Und also das Tolle ist, man hat in Bergen tatsächlich Berge, plus halt, du bist nah am Wasser. Das ist total schön, einfach von der Landschaft her. Aber dieses milde Klima führt halt gerade im Winter dazu, dass es wirklich sehr viel stürmt und regnet. Also man nennt es auch das Seattle Europas, weil es so viel regnet. Ich weiß auch nicht, wie viele Regenschirme ich da über den Jordan befördert habe, weil die einfach immer durch den Sturm dann kaputt gegangen sind. Gummistiefel kaufen war auch mit das Erste, was ich da gemacht habe. Nichtsdestotrotz, super schöne Stadt. Mein Herz hängt immer noch sehr daran und war eine total schöne Zeit auch einfach, weil es natürlich vom Klima her nochmal ganz anders ist. Also wenn man irgendwie von der FU und HU Berlin, riesengroße Uni, ne, lauter viele Studierende kommt und dann in so einer kleinen Stadt ist, die einfach auch sehr studentisch bestimmt ist, so, das war total schön.
Ja, also ich kenne das, ich habe ja in Weimar studiert und das war schön, in so einer kleinen Stadt zu studieren. Also weil ich habe das Gefühl, dass da Universitäten an sich auch eine ganz andere Bedeutung haben, eben so wie du sagst, so ein bisschen studentisch bestimmt. Mhm. Man merkt halt, wenn die Unis dort Aktionen machen, dann belebt das richtig die Stadt, während wenn hier in Berlin die HU oder die FU was macht, who cares?
Das, ja, bleibt und, in dieser Blase.
Genau, und wer kriegt das überhaupt mit? Ja. Das fand ich auch sehr schön und prinzipiell, ich weiß nicht, wie es in Bergen war, die war super ausgestattet. Also Weimar war einfach toll ausgestattet, weil ich das Gefühl hatte, dass, weiß nicht, ich glaube, da fällt es auch mehr auf, wenn es schlecht ausgestattet ist in so einer kleinen Stadt.
Ja, also es ging, ich meine, ich habe ja da auch unter anderem literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt gehabt, habe aber auch Kulturwissenschaften gemacht, also dann eben mit norwegischer Kultur als Schwerpunkt und was ich aber sehr angenehm fand, war tatsächlich dieses klassische Ding, was eben ja für Skandinavien einfach auch typisch ist, dass du halt so flache Hierarchien hast mit dem Lehrpersonal, also dass du dich duzt und dass du auch wirklich merkst, so, es geht da auch den Profs um eine fruchtbare Diskussion und es ist nicht wie in Deutschland, wo wenn du dann sagst, ja, aber ich würde jetzt so und so und der Prof dann sagt so, ja, nee, ist aber nicht meine Theorie und ist jetzt Quatsch. So. Ja. Sondern dass sie wirklich da ein Dialog entsteht. Und das fand ich super angenehm. Und da habe ich mir echt gewünscht, so, oh fuck, eigentlich hätte ich gerne mein ganzes Studium so gehabt. Aber nun ja.
Wirst du noch mal irgendwann hingehen nach Norwegen? Klingst du ein bisschen so?
Oh, mit Sicherheit. Also ich habe definitiv, ich war jetzt auch noch ein paar Mal in Oslo und so. Trondheim war ich damals auch. Also ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr rumreisen tatsächlich, auch gerne noch mal mehr in den Norden. Ich kann mir aber auch total gut vorstellen, dann noch mal irgendwie länger zu bleiben. Also ich mag das auf jeden Fall sehr.
Wie lange ist denn das her, dass du da warst in Bergen?
Oh Gott, das war 2006.
Naja, das ist ja in Internetjahren ist das ja.
Ja, aber da habe ich angefangen zu bloggen.
Also gab es da schon DSL? 2006, ja, ich hab ja sogar schon 2003 oder so angefangen zu bloggen. Irgendwie ist mir irgendwann mal aufgefallen, aber ich habe immer den Fehler gemacht, immer neue Blogs anzufangen. Wenn ich das durchgezogen hätte, das dann...
Typisch.
Naja, genau. Na, ich habe mich lange Zeit einfach, muss ich wirklich sagen, geschämt für Texte online stellen. Also einfach dieses, oh mein Gott, wenn ich das lese, das ist total, wenn das andere lesen, das ist total peinlich. Und mein erstes Mal so ein total positives, ich sag mal, Veröffentlichungserfahrung war im Studium. Da war ich irgendwie, es gab im Studium bei uns immer ein Einführungssemester. Und weil ich damals so ein bisschen komisch ins Studium gerutscht bin, ich habe mich reingedroht ins Studium.
Ach, so einer warst
du. Ja, wir hatten einen NC von 1,1. Wow, und jedes Semester, jedes Jahr sind zwei weitere Wartesemester hinzugekommen. Mhm. Und ich habe einen Durchschnitt gehabt von 1,5. Ich dachte, jetzt das reicht ja dann vielleicht auch, um zu studieren. Und habe halt gesehen, das wächst immer weiter. Und die hatten so was ganz Komisches mit, man konnte Medienkultur studieren mit NC, halt 1,1 und 10 Wartesemestern. Aber wenn du das angeguckt hast, ist es halt immer weiter gewachsen, sodass du theoretisch gar nicht reinkommen konntest. Und es gab europäische Medienkultur. Europäische Medienkultur ist, du fängst an, Medienkultur zu studieren und konntest dann nach 3 Semestern dich entscheiden, ob du dann in Frankreich weiter studierst. Konntest aber auch sagen, nee, ich bleib da. Ah. Und da gab es keinen NC für, du musstest nur gut Französisch können. Und da hat Kaspar gesagt, Moment mal, nur weil jemand Französisch kann mit der NC, das ist nicht in Ordnung. Und ich kann ja gerne Klage einreichen. Und dann bekam ich eine Absage für meine Klage. und einen Brief, dass zufällig noch ein Platz frei geworden ist. Und dann dachte ich so, alles klar, die bestechen dich mit einem Platz. Okay, ich nehme den. Und deswegen bin ich jedenfalls so komisch reingerutscht ins Studium und habe das nachgeholt, dieses erste Semester halt im dritten oder vierten, habe aber halt schon studiert gehabt. Und da war dann so diese Vorstellungsrunde und die ganzen Erstsemester waren da und ich war halt schon so ein bisschen, vielleicht war ich sogar schon im fünften oder irgendwie so. Und ja, hier Kaspar Clemens Mira. Und dann drehte sich jemand und sagt, ach, du machst diese Webseite, wegen dir studiere ich Medienkultur. Weil ich habe nämlich ab dem ersten Semester habe ich angefangen, ein bisschen schweren Herzens, alle meine Seminararbeiten online zu stellen, weil ich festgestellt habe, dass ich das total blöd finde, dass alle Studenten Arbeiten schreiben, die genau eine Person liest, wenn überhaupt, nämlich die Person, die es benotet. Und so unglaublich viel verbrauchte Gehirnzeit einfach verschwindet, statt dass man das anbietet und eigentlich könnten die Studenten alle viel weiter wachsen an diesen Levels, wenn du halt findest, hey, der hat schon wieder und so. Und deswegen habe ich ab dem ersten Semester das alles online gestellt, habe auch meistens dazu geschrieben, ob das gut oder schlecht benotet wurde, wobei schlecht war jetzt irgendwie so zwei bis drei für die Uni. Ja, mhm. Das habe ich dann auch immer noch geschrieben, was war so die Kritik, die dann vorgetragen so. Und dann war da halt jemand und sagt, ja, ich habe mich damals informiert, was ich studieren soll, dann bin ich auf deine Webseite gekommen und habe das gelesen, was hier so gemacht wird, das fand ich total toll. Und dann habe ich so, und das war das erste Mal, ich dachte so, krass, ja, das war so voll schön irgendwie. Und das war halt so 2003 oder so, muss es halt wirklich auch gewesen sein, wo bis jetzt noch nicht so üblich war, so Feedback zu bekommen.
Ich wollte gerade sagen, damit warst du ja auch echt Vorreiter.
So. Ja, und die Seite ist auch immer noch online. Sieht sehr nach späte 90er, frühe Nullerjahre aus. Letztens hat mich gerade wieder jemand angetwittert, der hat über den Berliner Schlüssel gerade eine Arbeit, glaube ich, geschrieben. Der Berliner Schlüssel, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt in Berlin an ganz alten Türen, Hauseingangstüren, siehst du manchmal ein Schlüsselloch, das sieht aus wie ein rechter Winkel und zwar kann man den Schlüssel so reinstecken und das Schlüsselloch ist aber auch um 90 Grad verdreht nochmal.
Habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, was du meinst.
Genau, so. Und das ist was total Abgefahrenes und zwar ist das ein Durchsteckschlüsselloch. Da geht es darum, dass du, wenn du vor der Haustür stehst, also erstmal du hast einen Schlüssel, der hat auf beiden Seiten so einen Schlüsselbart, ja, und du steckst den rein, schließt auf und kannst den aber nicht mehr rausziehen, sondern du musst ihn durchstecken, musst auf die andere Seite gehen und auf der anderen Seite wieder zuschließen und kannst ihn dann erst rausmachen. Und damit hat man halt technisch sichergestellt, dass die Leute die Tür wieder zuschließen. Da gibt es dann natürlich sehr schöne kulturwissenschaftliche Analysen dazu, vor allen Dingen von Bruno Latour, ich hoffe, jetzt war jetzt richtig, der sehr schöne Theorien hat, wie man halt mit dass Technik auch eine Art menschlicher Handlungsträger sein kann. Mhm. Ja, eben, der macht auch noch andere Beispiele, der Poller, der dich beim Autofahren davon abhält, so schnell zu fahren, oder in Hotels immer der Schlüsselanhänger, der so groß ist, der ist die in ein Objekt gegossene Aufforderung, gib den wieder ab. Mhm. Ja, an der Rezeption, weil er ist einfach so blöd zu tragen, dass du den wieder abgibst. Du könntest ihn auch mitnehmen, aber man sagt dir halt mit diesem Gerät, gib ihn doch einfach wieder ab. Ja. So. Genau, und da hat letztens jemand gegoogelt, das war irgendwie spannend, so, ey Mensch, weil der kannte mich halt von Twitter, da googelst du was und dann, und das war irgendwie lustig und fing auch gleich an, den Text zu kritisieren, was auch lustig ist, wenn jemand einen 10 Jahre alten Text von dir kritisiert. Das,
ne? Ja, okay.
Ich hatte natürlich auch zwischendurch Momente, wo ich dachte, ach, vielleicht nimmst du es irgendwie mal offline, aber irgendwie gehört es halt mit dazu. So, Und ich möchte nochmal alle Studenten auffordern, stellt eure Texte online. Der Staat hat ja auch dafür bezahlt.
Das stimmt.
So ein bisschen, ne?
So ein bisschen
so. Schon. Ist ja so, auch wenn man Studiengebühren zahlt, das ist ja alles, sagen wir mal, ziemlich gut supportet. Genau. Warum habe ich das gerade erzählt mit den, ach so, weil wir über frühes Bloggen und so gesprochen haben.
Genau.
Dann machen wir mal einen großen Turn noch, bleiben aber so eigentlich schon beim Thema Bloggen. Du hast mir auch geschrieben, dass du dich mit dem Thema Hate Speech auseinandersetzt. Mhm. Ich nehme an, nicht nur akademisch, sondern auch am lebenden Objekt.
In erster Linie, ja, sogar.
Genau, also Hate Speech ist so ein bisschen so der Fachbegriff geworden für. Man kann es halt so schlecht übersetzen, weil Hasssprache ist irgendwie, das passt irgendwie
ja,
nicht.
Ja, ne? Also auf Deutsch gibt es irgendwie dieses Volksverhetzung, aber das ist ja trotzdem, also ich beziehe mich damit auch natürlich vor allem auf das, was online passiert.
Genau. Zumal also, Volksverhetzung, also Hate Speech ist ja oft auf einzelne Personen auch wirklich abgezielt. Ne? Genau. Also es geht um Belästigungen, Beleidigungen, sehr verbale Angriffe.
Wirklich. Genau, Rufmord,
genau.
Morddrohungen,
genau. Sowas. Vergewaltigungsdrohungen.
Und überhaupt auch erstmal einen, ja, durch Texte oder Aufforderungen ein Klima zu schaffen, wo auch wirklich dazu angeregt wird, eben zum Beispiel eine bestimmte Person erstmal anzugreifen.
Ja. Du beschäftigst dich, nehme ich mal an, eben notgedrungen damit, also nicht notgedrungen ist das falsche Wort, aber du bist ja mit der Nase auf das Thema gestoßen worden, weil das ja, kann man so lapidar formulieren, relativ Usus ist, dass Feministinnen sehr hart angegangen werden, mhm, für ihre Thesen, eben nicht auf einer inhaltlichen Ebene, sondern auf einer persönlichen Ebene.
Absolut, ja.
Die eben sehr schnell in diese Mord- und Vergewaltigungsdrohungen abgleitet oder da auch gerade erst anfängt. Da kommen dann auch oft die schon genannten I-Accounts irgendwie ins Spiel. Hast du jetzt durch das Buch, dadurch hast du ja nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit, ne? Mhm. Nehme ich mal an. Also deutlich, weil man merkt ja irgendwann so, wenn man auf, es gibt ja so eine Twitter-Öffentlichkeit, die ist aber auch so ein bisschen oft aus, wenn du Twitter einfach ausmachst, dann ist die auch irgendwie weg. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist ja schon ein sehr, sehr geschlossener Mikrokosmos irgendwie. Also ich habe da drüber nachgedacht, wenn mit so einem was passiert, ich kenne sowas auch ein bisschen, wahrscheinlich in einem anderen Maßstab als du, da legt man sich ja so ein bisschen so Strategien zurecht, um damit umzugehen. So, hast du so Alltagsstrategien, um da irgendwie mit zurechtzukommen?
Ja, also momentan sieht's halt so aus, dass meine Mails über meinen Freund gefiltert werden. Das heißt, der betreut meinen E-Mail-Account und leitet mir die Sachen weiter, die halt wirklich positiv sind oder die wichtig sind und was auch immer. Und alles andere filtert er raus und das wird aber auch dokumentiert. Das ist mir auch wichtig, also dass es nicht jetzt einfach nur gelöscht wird, sondern dass auch klar ist, im Notfall kann man das irgendwie nachverfolgen, dass bestimmte Drohungen eben schon zu dem Zeitpunkt passiert sind. Und bei meinem Twitter-Account, der wird wiederum von meinem besten Freund gefiltert, da ist das ähnlich. Also da werden die Mentions auf Twitter, die halt, ja, die es wert sind, dass man sich mit denen auseinandersetzt, die werden mir weitergeleitet und alles andere sehe ich nicht, beziehungsweise blockt er und dokumentiert das auch.
Das heißt, du hast, um mal mit Star Trek zu sprechen, so ein bisschen so ein Schutzschild um dich drumherum. Wenn ich das richtig verstehe, also wenn ich dir jetzt eine Mail schreibe, dann kommt die gar nicht in deiner Hosentasche an, sondern es liest erstmal jemand kurz, leite ich das weiter oder nicht? Einfach genau. Um so ein bisschen Psychohygiene irgendwie zu begehen. Und bei Twitter ist das auch so.
Ja.
Genau, ich finde das sehr spannend. Also das ist, weil selbst wenn ich das weiß, trotzdem ja irgendwie, also es ist spannend, weil du ja trotzdem, du twitterst manchmal relativ viel so und reagierst auch sehr schnell. Also es scheint auch irgendwie sehr, sehr, sehr gut zu funktionieren. Kannst du das empfehlen, so dieses mit so einem Schutzschild zu arbeiten?
Also für mich funktioniert es ganz gut und für mich war es auch wichtig, das zu machen. Also ich habe es ungefähr 2 Wochen oder eine Woche, bevor das Buch veröffentlicht wurde, begonnen. Also quasi da so langsam den Übergang zu machen. Für mich hat das insofern bisher gut funktioniert, weil es klingt immer total banal, aber ich hatte dadurch Gelegenheit, wirklich mich auf die positiven Sachen rund um mein Buch zu konzentrieren und auch wirklich mal zu genießen, was ich da geschafft habe, weil das ist halt die andere Sache. Du hast ja selber schon gesagt, dann veröffentlichst du irgendwie einen Artikel und es gibt zwar Leute, die den gut finden, aber dann sind halt da, die das scheiße finden und die dich irgendwie dann deswegen angreifen und die machen halt das, was positiv ist, komplett kaputt damit. Also das ist ja auch leider so, sind wir ja leider verdrahtet im Gehirn, dass wir dann auf diese negativen Sachen viel, viel krasser reagieren, uns das viel mehr zu Herzen nehmen und das andere dadurch leider verdeckt wird. Und bis hin zu dem Gefühl natürlich so, dass du dadurch einfach so eine Schere im Kopf kriegst, so was will ich jetzt eigentlich noch schreiben, weil ich provoziere damit wieder die Reaktion XYZ. Mhm. Und für mich ist das total angenehm, jetzt die E-Mails aufmachen zu können und zu wissen, so, ich muss nicht jederzeit damit rechnen, dass ich so einen Schrott lese. Ich muss auch bei Twitter nicht jederzeit damit rechnen, dass mich hier irgendwie wieder jemand ankackt und bedroht. Und das ist schon sehr viel wert. Also das ist, ja, wie du sagst, Psychohygiene. Und das tut mir gerade sehr gut. Und das kann man in meinem, also kann ich in dem Sinne empfehlen. Aber natürlich kann ich das auch nur machen, weil ich halt Leute habe, die mir diese Hilfe angeboten haben, die auch klar gesagt haben, hier mache ich auf jeden Fall und denen ich halt dann auch entsprechend vertraue.
Ja, genau. Also du brauchst natürlich Leuten, denen du halt den E-Mail-Postfach sozusagen anvertraust. Ich finde das aber, also mir gefällt das ziemlich sehr als Lösung, muss ich sagen. Also es ist eine sehr konsequente Umgangsform, wie so eine Art Virenscanner. Ja, ja. So, also wirklich, das ist, naja, ist schon so, ne, dieses so einen Content-Filter irgendwie in eigenen vors Netz zu setzen. Es ist schade, dass es nötig ist, aber, absolut, ja, aber eine gute Variante, und du wirkst auch sehr heiter, ja, so muss ich sagen. Also du wirkst jetzt nicht so wie...
Feministin können auch lustig sein.
Genau. Nee, also du wirkst jetzt nicht so wie, ich habe seit der Buchveröffentlichung, was weiß ich, alles lesen müssen, so, weil ich kenne das auch, dass das ja
das
so...
Das ist halt die andere Sache, also ich habe auch dann, das habe ich aber tatsächlich schon implementiert sozusagen, als es mit Aufschrei losging. Ich lese ja auch keine Kommentare zum Beispiel zu den Interviews, die ich mache. Also alles, was irgendwie auf den Online-Medienplattformen letztendlich stattfindet, wo ich mit meinen Sachen vertreten bin, lese ich nicht. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt das weiterhin machen zu können, was ich mache.
Ja. Also ich schaffe das halbwegs, Sachen nicht zu lesen. Also letztens war ich ja mit meiner Frau bei 140 Sekunden. Das ist ein sehr, würde ich sagen, sehr schönes Format vom Elektrischen Reporter, die sich immer einen Tweet nehmen und dann einfach in 140 Sekunden die Geschichte erzählen zu dem Tweet. Ja. Und bei uns hatten die, das war so, also für unsere Verhältnisse total belanglos irgendwie. Mein Sohn hat irgendwie das Bad unter Schaum gesetzt und sie hat ihn gefragt, warum er das macht. Und er meinte, Papa hat es mir erlaubt.
Das ist lustig, weil als ich den Beitrag geguckt habe, dachte ich erst, es geht um den Schlüssel.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das hat mir am Sonntag aufgezeichnet. Das war halt schon ein lustiger Twitter-Dialog. Und zwei Tage später ist Twitter implodiert. Also wirklich, weil, okay, ja, weil meine Frau, ich war unten und bat meine Frau, mir den Schlüssel runterzuwerfen. Und sie ihn in einen Beutel packte und so warf, dass er im Baum hängen blieb. Und ich habe das dann noch so aus Gag wie so eine Heftig-CO-Headline angeteasert. Und das funktioniert ja, das muss man ja auch mal sagen. Ja, man sagt, ich habe meine Frau gebeten, mir den Schlüssel, oder ich habe Frau Miro gebeten, mir den Schlüssel runterzuwerfen. Ihr ahnt nicht, was als nächstes passiert. Und da klebte dann so ein Foto dran, wo man halt diesen Beutel im Baum hängen. Ja. Bei 140 Sekunden, das war lustig, die haben sich dann auch so ein bisschen geärgert. So, oh nein, Mist, dass wir schon aufgezeichnet haben. Jedenfalls Video ist dann auch auf YouTube zu sehen, und da zum Beispiel, da gucke ich dann auch ab und zu nach den Kommentaren, da sind nur zwei Kommentare und der eine ist einfach wirklich strunzblöd, ja, ja, okay. So was, ja, die profilieren sich mit ihren Kindern, wird so gleich so unterstellt, dass wir unsere Kinder benutzen, um uns irgendwie im Netz zu profilieren. Ich sage so, okay, interessant, ja, und bin mittlerweile dazu übergegangen, bei vielen Blogposts, die ich mache, einfach die Kommentare einfach abzuschalten, weil ich das gewohnt bin, dass dann irgendwie jeder fünfte Artikel irgendwie bei Fefe verlinkt wird. Okay. Und ich sehe dann immer schon, ich habe dann früher immer gesehen, wenn eine Mailflut reinkommt, so wieder bei Fefe verlinkt oder so, oder Frank Rieger macht so einen Strohmann-Artikel, der sich irgendwie gar nicht auf mich bezieht. Da ging es interessanterweise auch um Hate Speech. Ich hatte ja so drei Artikel geschrieben, das hast du vielleicht mitbekommen, wo es so um Anonymität ging und halt negative Folgen von Anonymität und halt auch um das Tor-Projekt und was man da machen kann. Und dann wurde mir halt unterstellt in einem ganz episch langen Artikel, dass ich die Anonymität abschaffen wolle, was ich gar nicht geschrieben hatte, sondern ich hatte eigentlich geschrieben, dann auch nochmal sehr, sehr konkret, dass ich es gut fände, wenn jemand, der Anonymitätsdienste anbietet, gerade das Tor-Projekt auch Blogbetreibern zum Beispiel zeigt, wie sie da sich einfach vor schützen können, weil eigentlich machen sie das auch, aber sie machen das für meine Begriffe nicht konsequent genug. Mhm. Und ich hatte das auch so ein bisschen geschrieben, weil das halt auch so in den nicht netzpolitischen Diskursen ist das halt auch ein Thema, Hate Speech. Also diese ganzen, einfach viele Frauen, die auch irgendwie ins Netz schreiben und so, sind das total überrascht
von. Das ist ja das, was mich auch so nervt, bei allem, was so diese netzpolitische Blase angeht, dass sie sich mit dem Thema wiederum überhaupt nicht befassen. Genau. Also und dass man sich da wirklich auch komplett alleingelassen fühlt. Ja. Dann geht es irgendwie x-mal um irgendwelche Betten für Edward Snowden irgendwo hinstellen, aber diejenigen Menschen, die ihre Meinungsfreiheit im Netz nicht irgendwie ausleben können und dafür mit dem, also wo es wirklich darum geht, ihr Leben zu bedrohen, das wird überhaupt nicht thematisiert und das finde ich echt.
Naja, das ist ja das Interessante. Es wird ja dann gesagt, du kritisierst das Tor-Projekt, du bist gegen Meinungsfreiheit.
Und wenn
du aber
sagst, wird dann immer gleich so umgedreht.
Genau, wenn du aber sagst, so Moment mal, da wird jemand, der seine Meinung geäußert hat, dem wird Mord und Vergewaltigung oder ihr wird Mord und Vergewaltigung angedroht. Lass uns mal darüber reden. Und dann kommt, das sind halt soziale Probleme dann plötzlich. Ja. Und,
natürlich sind sie das
auch, aber das ändert ja nichts. Aber damit wird die Diskussion halt beendet. Absolut. Das sind soziale Probleme, da müssen wir nicht drüber reden. So. Und ich bin ja mittlerweile, also ich habe jetzt so vor in den letzten Tagen, Wochen auch den Beschluss gefasst, mich da irgendwie weitgehend draus zurückzuziehen, weil mir es einfach zu blöd ist, mittlerweile die Diskussion. Und ich auch merke, ehrlich gesagt, dass sie auch einfach irrelevanter wird in zunehmendem Maße. Also es sind halt wirklich sehr viele Leute im Netz mittlerweile und machen was. Und ich glaube, dass die netzpolitische Diskussion, dadurch, dass sie halt diese, sagen wir, die menschliche Komponente komplett ignoriert, einfach ganz krass an Aufmerksamkeit und Relevanz verliert. Ja. Und ich merke das auch, wenn ich mich halt mit Leuten unterhalte, die nicht aus der Szene kommen, was irgendwie, die sind ja ganz überrascht, was da eigentlich für Debatten stattfinden und so. Ja. Genau. Und da bin ich auch ganz, ganz froh drum, da irgendwie so ein bisschen mich rauszuziehen. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt. genau, das war eigentlich schon das Wichtige, eigentlich, was ich zum Thema Hate Speech mit dir reden wollte, wie du persönlich damit umgehst, weil ich habe mir schon früh gedacht, dass du da, weil du wirkst auch relativ fröhlich so auf Twitter, dachte ich so, da muss sie aber irgendwas muss sie da machen, ja, weil wenn ich möchte deinen Twitter-Account nicht haben, so in der Tasche.
Ja, also das ist auch so phasenweise gerade. Also,
immer wenn irgendwas veröffentlicht wird oder
das
so.
Das natürlich,
ne?
Genau. Ja. Aber ich habe natürlich trotzdem auch immer noch viel zu gut im Kopf. Also wann war denn das? Ich weiß gar nicht mehr. Das war ja auch so eine Geschichte, als diese Wetten-Das-Sendung war, wo die dann plötzlich dachten, Blackface wäre eine gute Idee.
Ja.
Und sich Schuhcreme ins Gesicht schmieren, um Jim Knopf zu sein. Wo ich ja im Grunde auch, ich glaube, 2 Tweets dazu geschrieben habe oder so.
Ja.
Und dann aber wahnsinnig viele Online-Medien, die darüber geschrieben haben, meinen Tweet exemplarisch eingebettet haben, was dann dazu führte, dass ich irgendwie, das war auch ganz, ganz interessant, weil das war ja Samstagabend, Samstagnacht und dann bin ich irgendwie, habe eigentlich relativ spät am Sonntag erst bei Twitter reingeguckt und habe dann halt gesehen, dass ich im Grunde komplett in einem Shitstorm war deswegen und habe den ganzen Sonntag nur damit verbracht, die Leute zu dokumentieren und zu blocken, die mich da angegriffen haben. Und das war halt auch schon so, das war auf so einem absurden Level. Das war auch teilweise so dieses so, was, erst ist sie gegen Sexismus, jetzt auch noch gegen Rassismus, jetzt ist aber auch mal gut hier.
Genau.
Ne? Also es ist auch so, okay. Aber das hat man natürlich trotzdem immer noch so vor Augen. Also das ist ja die andere Sache. Ich weiß ja, wenn mein bester Freund das filtert, was der unter anderem sich angucken muss. Und ich sage ihm dann auch immer so, hier, wenn du eine Pause brauchst, wenn das irgendwie jemand anders machen soll, dann sag mir das, weil ich will nicht, dass du, also ich weiß ja auch, was das mit einer Person macht, wenn man da wirklich zu viel davon so aufnimmt und das auch als, so normal versucht, sich einzureden, das ist halt einfach nicht gesund und da versuche ich dann auch mal einen Ausgleich natürlich zu schaffen. Also auch wenn ich selber dann nicht zu Gesicht bekomme.
Ja, es ist schade, ne? dass man, auch wenn dir 100 Leute sagen, sie fanden das total toll und 5 Leute sagen, du alte Schlampe, so. Das
was
ist,
ja noch die netten Sachen sind.
Eben, ich habe jetzt auch extra was Podcast-Taugliches genommen. Ja. Dass wie unser Gehirn da leider verdrahtet ist, um dem so eine extreme Gewichtung dann zu geben. Ich habe vorhin auch drüber nachgedacht, als wir über Social-Media-Strategien gesprochen haben. Ich habe letztens Ich habe jetzt einen YouTube-Kanal, mit dem ich gerade, kennst du, glaube ich, mit dem ich so ein bisschen.
Habe ich schon ein bisschen deine Experimente gesehen.
Genau. Ja, das spannend. Sind auch wirklich nur Experimente. Da mache ich auch ein bisschen Content und habe letztens darüber gesprochen, dass mir eine Bekannte erzählt hat, dass bei ihr in der Familie jemand gestorben ist, ein Kind. Und ihr Kind hat in Minecraft ein Grab gebaut, das 7. Und ich fand das erst so, und dann so dachte ich so, boah, ist das toll. Weil das so eine tolle Art der Trauerarbeit ist. Hat mir wirklich, es hat mich erstmal sehr berührt, sowieso die Geschichte. Und dann dachte ich so, klar, wo ist jetzt der große Unterschied, ob man dann irgendwie Kerzen mit einem Kreuz beklebt oder eben in so einer virtuellen Welt sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und dann habe ich auch nochmal über das Thema Tod nachgedacht. Und zwar, als meine Großmutter letztes Jahr gestorben ist, habe ich überlegt, ob ich das auf Facebook schreibe. So, weil das ein Event jetzt im Sinne wirklich von Ereignis, nicht von Happening, ein Ereignis war, das mich sehr beschäftigt hat. Und eigentlich wollte ich das meinen Mitmenschen, die mir irgendwie folgen, mitteilen, weil ich dachte, das ist relevant für mich. Mhm. So. Und das Thema Tod, ja, ist einerseits ein sehr intimes Thema, aber irgendwie ist es auch ein wichtiges Thema. Und da habe ich halt drüber nachgedacht, das macht man irgendwie nicht so richtig. Und wenn du es machst auf Facebook, also wenn jetzt jemand geschrieben hätte, meine Großmutter ist gestorben, dann wüsste ich gar nicht, ob ich da Like drücken kann oder Pfaff oder nicht. Ne? Dieses Like oder Pfaff drücken hat aber wiederum darauf sorgt dafür, dass mehr Leute das sehen oder nicht. Das heißt sozusagen, das ist so ganz komisch. Also es fehlt so ein bisschen der Anteilnahmeknopf. Den hätte ich manchmal gerne. So einfach so.
Ja, es gibt halt nichts dazwischen, ne?
Genau. Das ist so, genau. So einfach, dass man sagt, ach Mensch, ja, so hier der virtuell in den Arm genommen Knopf. Und dass wir dadurch wirklich, das ist das, was du vorhin auch sagtest, ne? Sehr, sehr stark diese positiven Aspekte irgendwie betonen. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich nehme an, auf Twitter sterben von vielen Leuten ständig irgendwie Personen. Und eigentlich würde man das auch mehr mitbringen. Es würde auch ein bisschen normaler werden, so komisch wie das klingt, ja.
Aber absolut. Merken, ich meine, deswegen war ja auch Aufschrei so ein Bruch, weil das mal klar gemacht hat, was für Scheiße Frauen durch Sexismus passiert, ne?
Genau. Und da hat das auch, das war auch was natürlich, was auch nur gut auf Twitter funktionieren konnte, oder? So technisch, glaube ich, einfach.
Ja, also ich glaube zu dem Zeitpunkt, ich meine, Facebook hat ja auch dann erst später die Hashtags eingeführt. Also plötzlich niemand, festgestellt, oder? Nee, tatsächlich, da ist es gar nicht mal so, also da, weil einfach Facebook natürlich anders aufgebaut ist, genau. So von der Struktur, funktioniert es natürlich bei Twitter immer noch am besten, klar.
Ja, genau. Ja, das finde ich irgendwie aber schade. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch verändern wird. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann ein neues Social Network, das sagt, hier bei uns gibt es auch irgendwie ernsten Content oder so.
Weiß ich nicht. Ich meine, es gibt natürlich jetzt diese Abspaltung durch die Protected Accounts, jetzt Dark Twitter nennt man das ja auch, ne? Also, dass du dann ein Netzwerk hast von geschützten Accounts, wo dann eben genau diese Sachen
das stimmt, gezielt habe ich auch.
Ja, genau. Und wo man dann natürlich wiederum aufpassen muss, dass das jetzt nicht nur ausschließlich um beschissene Sachen da geht, ne? Weil das ja dann auch wieder so eine
manchmal ist das so,
Echo-Chamber ist und dann denkst du so, okay, eigentlich habe ich das jetzt hier, um alles rauslassen zu können, aber mir geht es jetzt auch nicht viel besser, bei allen anderen geht es auch schlecht. So, also wenn man dann zu viel davon wiederum absorbiert. Also insofern wäre es eigentlich schön, wenn es in einem ausgeglichenen Maß generell einfach möglich wäre.
Ja, das glaube ich auch. Ja, ich habe eigentlich noch ganz viele Punkte. ich greife mir mal noch was ganz anderes raus. Du hast mir geschrieben, du bist Profi-Binge-Watcherin.
Ja.
Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Kannst du mir bitte, ich habe es versucht zu googeln, aber dachte ich, ich lasse das lieber und lass mir das von dir erklären, weil ich das noch nie gehört habe.
Naja, Binge-Watching ist halt einfach, also es gibt TV-Serien, weil du mich gefragt hast, welche Hobbys ich habe.
Ja.
Und ein Hobby ist definitiv Serien gucken. Und ich bin einfach sehr, sehr gut da drin, wirklich so die am Stück zu fressen und oder einfach innerhalb sehr kurzer Zeit viele Sachen zu gucken.
Wartest du auch mal, bis eine Serie möglichst komplett fertig ist, damit man sie dann so ganz am Stück gucken kann?
Na, nicht gezielt, aber wenn ich merke, okay, jetzt gibt es eine, die ist fertig oder die kann ich jetzt erstmal, da kann ich jetzt erstmal drei Staffeln gucken, das ist großartig, das liebe ich total. Ja.
Ich habe ja aufgehört, Game of Thrones zu gucken nach der ersten Staffel und warte, bis das fertig ist. Das wird wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte dauern, aber dann
da hast du ja noch ein Projekt vor dir,
Ja, eben. nicht, dass ich überhaupt Zeit hätte. Was ist denn, also die Juliane Leopold hat mich ja letztens versucht, von einer Krankenhausserie zu überzeugen.
Ja.
Die heißt, du weißt bestimmt
Getting
den Namen.
On.
Genau, Getting On. Da gab es auch einen Artikel bei Kleiner 3 dazu. Was ist denn so dein Favorit im Moment?
Oh, ich habe gerade mit großer Begeisterung alle Folgen von Sleepy Hollow geguckt.
Das ist nach dem Film so ein bisschen, oder?
So ein bisschen, aber es ist wirklich am Ende eine eigene Welt nochmal. Ja. Aber es geht auch um den Headless Horseman und so, ja. Aber es ist am Ende so ein bisschen, ich habe es letztens genannt, es ist so eine Mischung aus Buffy trifft Akte X trifft Supernatural.
Wow, das und klingt das sehr überzeugend.
Das drückt bei mir so alle Knöpfe. Also es ist so, ist so mein Ding einfach.
Wir sind ja unter uns. Hast du auch Supernatural geguckt?
Ja.
Ja.
Wobei, ich habe es dann irgendwann aufgegeben, weil es so redundant wurde.
Ja.
Ich weiß nicht, bei Staffel 5 oder sowas. Also ich habe schon relativ weit geguckt und fand es auch super. Und dann war irgendwie der Staffelbeginn so, dass ich so dachte, oh nee, ich kann jetzt nicht nochmal den Neuaufguss erleben. Und habe aber letztens überlegt, ob ich vielleicht nochmal bei einer späteren Staffel einsteige, weil es wird ja dann wieder besser. Und es, weiß nicht, Phyllisher Day spielt auch mit und so. Und das will ich natürlich schon irgendwie sehen.
Also ich habe tatsächlich bisher alle Folgen Supernatural geguckt, die ich sehen konnte.
Ja.
Und interessanterweise, es gibt wirklich einen Bruch in der 5. Staffel. Da war die eigentlich zu Ende, die Serie.
Genau, da hätte man auch locker sagen können hier.
Da gibt es wirklich so einen Moment, da passiert was, wo man sagt, dann ist jetzt halt Schluss.
Yeah.
Und dann erfuhr ich, dass es noch eine Staffel gibt. Und ich weiß noch, wie ich
genau so ging es.
Was? Wie jetzt?
Warum?
Genau, what? Und dann merkt man, und dann habe ich auch nachgelesen, dass es tatsächlich so war, die Serie war so unglaublich erfolgreich, dass sie sagen, hey, los, komm, wir machen jetzt halt noch, machen wir weiter. Und die wird ja bis jetzt gedreht. Und das war dann wirklich so, dass erstmal so.
Eine 8. oder so.
Ich glaube, ich habe schon die 9. gesehen oder irgendwie sowas.
Auf jeden Fall sehr viele,
Genau. jetzt schneit es richtig dolle.
Ja.
Und das war. Also Supernatural ist halt echt so eine, so ein bisschen so eine Teenie-Serie. Ich weiß auch nicht, warum ich so gerne geguckt habe. Es guckte sich irgendwie gut.
Ich mochte es halt an dem Punkt, und da trifft sich das halt wieder mit Buffy, als sie eben diese Meta-Ebene eingebracht haben und auch wirklich so popkulturelle Referenzen und so. Und da stehe ich halt.
Genau, das war bei Buffy auch. Also wenn man sich die ganz frühen Buffy-Folgen anguckt, das ist schwer zu ertragen teilweise.
Wegen der Klamotten vor allem.
Ja, und da ist es auch wirklich, es ist am Anfang auch wirklich fast noch eine Kinderserie. Und ich finde, das wird irgendwann total Meta, auch sehr gewaltintensiv. Also es gibt so, ich weiß, es gab eine Vergewaltigungsszene in Buffy, wo sie von einem unsichtbaren Wesen vergewaltigt wird oder so. Oder ich, da war so, oh, das ist jetzt aber keine Teenie-Serie mehr,
Nee, also es wird auf jeden Fall zum Ende hin nochmal düsterer.
Ja, es wird sehr düster. Und das ist bei Supernatural auch so. Bei Supernatural war für mich einfach als Kulturwissenschaftler auch einfach interessant, wie da so mit Religion und Engeln und so umgegangen wird.
Ist Sleepy Hollow aber genau was für dich, ganz ehrlich.
Also echt, ey, da wird so, und hier ist der Erzengel, nee, der ist jetzt tot und Gott ist irgendwo. Also wo ist eigentlich Gott?
Bei Sleepy Hollow geht es halt darum, die Apokalypse zu verhindern. Headless Horseman ist einer der vier apokalyptischen Reiter.
Okay, na, das
passt. Ist jetzt kein Mega-Spoiler.
Ja, ja.
Ne? Also
genau, das klingt sehr ähnlich. Und ich dachte mir manchmal so mal in den USA, dass das da nicht als Blasphemie verboten wird oder so, diese
Serie. Gute Frage, da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht.
Ja, aber ich finde das schon, also aus jetzt aus so einer christlichen Perspektive ist Supernatural echt eine Beleidigung. Ja?
Das stimmt.
Weil die Engel kommen echt alle ganz mies bei weg. Und wirklich, wirklich mies. Und Gott ist irgendwie, weiß man nicht, man weiß nichts Genaues. Das fand ich schon wirklich interessant. Okay, Sleepy Hollow. Ich glaube, das werde ich mir eher angucken als eine Krankenhausserie. Ich schaffe das einfach nicht mit einer Krankenhausserie.
Ich habe Getting On tatsächlich die erste Folge gesehen und mich hat es nicht so überzeugt. Aber ich meine.
Dann sage ich jetzt das nächste Mal, nee, die Anna hat gesagt.
Nee, das ist ja auch total okay. Ich meine, auf der anderen Seite, ich bin zum Beispiel kein Fan von Game of Thrones. Ich weiß, da werde ich jetzt wieder hier alle empören. Aber
es ist ein bisschen zu kompliziert, ehrlich gesagt. Ich gucke nämlich Fernsehserien beim Arbeiten. Mir hilft das, mich zu konzentrieren. Das klingt ganz komisch, aber ich habe halt meistens einen großen Bildschirm.
Ich mache das aber teilweise auch,
Und mache irgendwas. Und wenn ich das nicht mache, dann fange ich an, mich zu verzetteln. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich eine Serie nebenbei laufen lasse, lenkt mich das so weit vom Arbeiten ab, dass ich mich nicht durch was anderes ablenken lasse. Mhm. So, und dann im Moment zum Beispiel lasse ich 4400 nebenbei laufen. Das ist eine furchtbare Science-Fiction-Serie. Das ist eine Beleidigung für mein Gehirn, die zu gucken. aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, halt Science-Fiction generell viel zu konsumieren. Und dann gehört es halt dazu, dass man auch mal sich so durchquält.
Ja.
Aber ich kann mich dann irgendwie gut konzentrieren. Manchmal muss man so seinen Kollegen erklären, so, du, ich mache das jetzt schon immer so. Das ist einfach meine Art zu arbeiten.
Ja, das ist dann wiederum schwer zu vermitteln, dass man dann trotzdem produktiv auch ist, ne? So, und nicht jetzt hier den Tag verdaddelt. Ja.
Also, liebe Kollegen, wenn wir eine Serie im kleinen Fenster laufen haben, das ist normal. Ja? Genau. Ich merke dann auch manchmal, dass ich dann manche Sachen abends nochmal gucke, weil du natürlich so, also ich kann dann so komplexe Dialoge einfach nicht verfolgen.
Ja,
genau. Ne? Es ist eher so ein schöner animierter, sprechender Bildschirmschoner irgendwie so in einem Teil. Dann hast du mir noch gesagt, dass Karaoke eins deiner Hobbys ist. Das kann ich überhaupt wirklich gar nicht nachvollziehen. Ich war bisher zweimal beim Karaoke. Und zwar hier in Monster Ronsons Karaoke Bar in der Warschauer Straße. Und das war erstmal, es war großartig.
Ja, super, ne?
Also das ist so ein inszeniert versiffter Ort. Es ist wirklich, ich habe das genossen, einfach mir eine Flasche Bier. Ich trinke eigentlich nie Alkohol. Ich habe mir eine Flasche Bier genommen. Da gibt es eine große Bühne und mich da einfach nur hinzustellen und zuzugucken. Es war wirklich, also groß, der DJ, der da auflegt, alles war großartig. So, ich würde das auch jederzeit, also das würde ich jederzeit wieder machen. Selber singen, da wird es dann irgendwie schwierig. Warum machst du gern Karaoke?
Dazu muss ich sagen, meine erste Erfahrung mit Karaoke war jetzt auch nicht so toll. Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon ewig her, aber jetzt Oma erzählt vom Krieg, damals gab es das Knark noch und damals gab es auch noch Karaoke im Knark. Ich glaube, es war mal
Club
Mittwochs,
in Berlin, genau.
Und da war ich irgendwie mit Leuten und plötzlich hieß es Anne auf die Bühne, weil mich jemand eingetragen hat, ohne dass ich es wusste.
Oh, okay.
Ja, und dann sang ich plötzlich Britney Spears mit Hit Me Baby One More Time. Das war so, okay.
Oh, danke für diese Anekdote, die werde ich jetzt sehr oft über dich erzählen.
Kannst du gerne tun. Aber das war echt so, was mache ich hier eigentlich? Und also insofern war meine erste Erfahrung mit Karaoke nicht so toll. Ja. Aber mittlerweile, unter anderem auch durch meine liebe Freundin Diana, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, die total begeisterter Karaoke-Fan ist, bin ich tatsächlich dazu gekommen, die therapeutischen Aspekte von Karaoke anzuerkennen. Okay. Also wir nennen das dann auch immer Karaoke-Therapy, wenn wir das machen, weil es einfach so schön ist. Du gehst halt, also wir gehen, unter anderem ja auch mit Lucy und Juliane, ne, gehen wir jetzt nicht auf die große Bühne, sondern wir haben dann halt so eine Kabine da.
Genau, man kann sich da so Kabinen mieten.
Genau, und dann bist du halt da mit deinen Leuten und das ist im Grunde auch so ein bisschen Safe Space, wenn man möchte. Das ist so hier, wir sind hier unter uns, wir können alles rauslassen. Und dann singst du irgendwie 80er Jahre Powerballaden und kannst dabei so richtig alles irgendwie rauslassen, was dich gerade so nervt und alles in diese Performance so legen.
Okay.
Und das ist sehr, sehr angenehm. Also es ist so ein bisschen wie Workout, nur mit Singen, also auf eine Art. Und plus natürlich, du kannst dir dann auch Songs aussuchen, die dein Gefühl, was auch immer du gerade hast, entsprechend unterstreichen. Also, weiß ich nicht, wenn du gerade Herzschmerz hast, kannst du das mit einer Ballade unterstreichen. Wenn du gerade deine Arbeit scheiße findest, kannst du das auch mit einem Song unterstreichen. Also es gibt ja im Grunde zu allem passend was.
Ja.
Plus, was ich auch mal toll finde, du bei so vielen Songs, die man so mag und die man aber vielleicht gar nicht so bisher analysiert hat, dann stellst du erstmal fest, was für beknackte Lyrics die teilweise
haben. Ja,
ich lache mich jedes Mal tot, wenn ich so feststelle, so, hä, worüber singen die da eigentlich oder was soll das jetzt? Und es ist einfach insgesamt wahnsinnig, wahnsinnig unterhaltsam.
Ja, was ich sehr interessant fand beim Karaoke war dieses ganze Technische, diese komischen 80er Jahre anmutenden Soundsysteme, um sich die Texte auszuwählen. Man hat dann immer so einen Bildschirm und kann dann ja immer auswählen, die Musik plus den Text, der dann angezeigt wird. Und das sieht halt immer so aus wie auf dem C64 oder so. Also das fand ich total spannend, dass das immer so altbacken. Und das wirkt auch, dadurch wirkt das so ein bisschen toll. Ich glaube, die...
Genau, also die Sachen, die da angezeigt werden, sind sehr oldschool. Zum Beispiel bei Monster Ronsons ist es auch lustig. Es gibt einige, die werden dann mit so einem Musikvideo im Hintergrund angezeigt.
Ja.
Und das ist wirklich das Schlimmste, was du je gesehen hast. Ja. Oder weiß ich nicht, es gab auch eins, ich weiß nicht mehr, was es war, aber das war auch so ein neue deutsche Welle-Kram. Und im Grunde war im Hintergrund nur so ein Baumstumpf zu sehen. Also es ist wirklich so völlig, völlig unpassende Bilder, die dann teilweise dann noch mit projiziert werden. Ja. Aber ja.
Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall. Man sollte es mindestens einmal gemacht haben, und zwar in Monster Wonsen,
glaube ich. Das ist definitiv sehr zu empfehlen. Ja, also auch, weil, wenn es jetzt nicht gerade die große Junggesellenabschiedsparty ist, laufen da auch sehr viele coole Leute rum.
Ja. Mir ist gerade eingefallen, das erste Mal, dass ich über Karaoke nachgedacht habe, war, als ich Lost in Translation geguckt habe. Mhm. Da gibt es, glaube ich, eine schöne
Karaoke-Song. Die ist wunderschön, die Szene, genau.
Genau,
die kenne ich nicht. Allein, weil sie schon so großartige Songs ausgesucht haben. Ne?
Also daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Die Pretenders und Roxy Music.
Das fällt mir übrigens, ich glaube, deswegen fällt mir auch der Zugang ein bisschen schwer zu Karaoke. Ich habe einfach kein Popmusik. Ich bin nicht mit Popmusik aufgewachsen.
Also nicht, jetzt einen Colliergriff? Nein.
Also nicht wirklich, ja. Also ich kenne die Songs so ein bisschen, aber ich kenne das nicht so, ich könnte jetzt halt nicht so mitsingen oder so, was viele können, wenn die einfach irgendwas was hören. Dann sage ich so, den Song kenne ich irgendwie, das schunkelt so ein bisschen mit. Muss dann wirklich den Text so ablesen, ja, weil ich irgendwie überhaupt keine, und dann fehlt mir auch, ob da jetzt so der Refrain kommt oder irgendwie nicht. Das macht es dann halt ein bisschen schwierig. Mhm. Und so elektronische Musik ist, macht sich ein bisschen schwierig bei Karaoke.
Kraftwerk-Karaoke singen wir.
genau, Kraftwerk-Karaoke. Du hast aber nicht so ein Karaoke-System auch zu Hause oder so?
Nee, tatsächlich nicht. Wobei Lucy hat das für die, ich weiß nicht welches, SingStar, ja. PlayStation ist das, glaube ich. Das haben wir auch schon gemacht. Aber tatsächlich macht es schon am meisten Spaß im Monster Hall.
SingStar ist interessant. Ich glaube, auf SingStar ist, glaube ich, so ein sehr mädchenhaft aussehendes Mädchen drauf mit so einem rosa Mikro in der Hand.
Ich weiß nicht.
Na, aber kann man sich vorstellen, ne, ja, dass das drauf ist. Da kommen wir nämlich noch zu einem Thema, über das wir auch noch reden können, nämlich über Ich kaufe das nicht. Mhm. Sehr schöne Überleitung, oder?
Ja.
Du betreibst noch das Blog Ich kaufe das nicht.
Genau.
Was kaufst du nicht?
Also das ist halt angelehnt erstmal an eine amerikanische Kampagne, die heißt auch Not Buying It. Mhm. Und die sammelt in erster Linie so sexistische Werbung, Produkte und sowas. Und ich habe das jetzt ich kaufe das nicht ausgeweitet eben auf alles, was irgendwie Diskriminierung in Werbung stattfindet, was ja leider bei Werbung sehr oft passiert. Ja. Und das sind einerseits ist es so eine Mischung. Das sind einerseits so, um mal wirklich zu zeigen, wie absurd das ist, was es alles so gibt. Also, weiß ich nicht, zuletzt gab es einen erotischen Kartoffelkalender, wo dann irgendwie Frauen nackt unter Kartoffelchips begraben als Kalenderblatt. Irgendwie.
Ich habe gerade einen erotischen Fischkalender gehabt.
Karpfenkalender. Genau, der ist ja mittlerweile schon legendär. Ja. Bei dem kann man echt empfehlen, mal die Amazon-Rezensionen zu lesen, weil die wirklich sehr amüsant sind. Ja. Genau, also einerseits, wie absurd das einfach ist und das wirklich mal in der Masse zu zeigen, was es alles gibt. Also das fängt ja an bei, weiß nicht, dann gibt es einen Nuckel in rosa für die Drama Queen und in blau für den Bad Boy, solche Sachen. Mhm. Aber auch genauso das klassische, die halbnackte Frau muss werben für einen Lampenhersteller. Also solche, wo man dann auch nicht weiß, okay, warum muss da jetzt eine nackte Frau drauf sein? Ja. Und das sind einerseits Sachen, die ich finde, aber auch ganz, ganz viel einfach, was Leute halt einreichen. Mhm. Also kommt auch sehr, sehr viel über Twitter immer rein. Und es gibt ja auch immer wieder was Neues. Ne? Also wie zuletzt gibt es dann irgendwelche Lernlehrbücher von der Sendung mit der Maus, die das auch einmal für Mädchen aufbereiten und einmal für Jungen.
Und so, es gab so ein ganz krasses Hausaufgabenheft oder ein Blog oder so, wo einfach so ein Frauenhintern halt drauf
genau,
ist.
Genau,
das ist ein Hausaufgabenheft. In der Badehose. So Beach-Bikini-mäßig, wirklich, wo du denkst, okay, ja, wenn du 17 bist ist das und Junge, dann ist das wahrscheinlich das, was du da irgendwie an den Mann bringst. Aber es ist sowas von absurd. Ja, ja, das, ja. Als, ich wüsste auch gar nicht, wie ich als Lehrerin mich dann da verhalten sollte, wenn ich so ein Ding auspacke. Ich finde, ich habe das auch mitbekommen, dass es dieses Not Buying It gibt. Da finde ich den Namen großartig, weil Not Buying It ja auch heißt, das überzeugt mich nicht. Ne? Das ist ein schönes Wortspiel.
Hast du natürlich im Deutschen jetzt nicht so. Genau. Andererseits, ich kaufe dir die Botschaft nicht ab, kann man so ähnlich
formulieren. Genau. Und dann hat das Nuf, glaube ich, hat letztens auch einen Blogpost, die hat auch nochmal so angefangen, so sich auf Kinderprodukte irgendwie spezialisiert. Mhm. Ich kenne das ja auch. Also ich habe ja auch zwei Kinder und wir kriegen natürlich auch, man kriegt ja dann, also die Kinder kriegen viel geschenkt und das Interessante ist, dass wir halt bei den Kindern sehen, dass die das gar nicht wollen. Mhm. So, also mein Sohn fordert halt oft die rosanen Sachen ein, so, weil er das einfach, rosa ist halt eine krasse Farbe, so, ja, das will der dann auch. Oder meine Tochter ist beleidigt, wenn sie nicht den Ritter geschenkt bekommen hat und so. Also das ist so, wo du merkst, es gibt ja eigentlich einfach persönliche Interessen bei den Kindern. Und die können auch sein, dass das Mädchen rosa Ballett mag, ja. Aber so, aber das
ist halt nicht darauf beschränkt. Genau, so,
ja. Genau, das ist halt der Punkt. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, also es gab ja, glaube ich, auch eine Weile, in der rosa an sich zum Beispiel stark kritisiert wurde. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen zurückgegangen irgendwie. So. Also dass sozusagen rosa ist jetzt nicht eine böse Farbe, ja, per se. Nee, genau. Aber je nachdem, wie sie halt verwendet wird. Ich habe mich jetzt letztens total aufgeregt über Coca-Cola, weil die eine Milchmarke rausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob es mitgebracht hat. Es gibt eine Milch von Coca-Cola und die Anzeigen dafür. Da steht eine Frau, und zwar eine fettarme Milch. Ja. Und da steht eine Frau.
Ich möchte am liebsten gar nicht, dass du weiterredest, okay, aber ja.
Hör kurz weg, eine Frau nackt in einem Kleid aus Milch, das sie sehr spärlich bekleidet, steht in High Heels auf einer Waage. Ja, das
so machen wir Frauen das jeden Tag.
Genau. Ja. Und du denkst so, genau, ja, in High Heels auf der Waage, die Frau muss ihren Körper und wirklich, das sind alle Diskurse
in einem. Das ist ja alles
abhakt, ja. Genau, das ist der Wikipedia-Eintrag für sexistische Werbung. Und ich frage mich dann auch, ja, okay, Sex sells, ja, weiß ich weiß Bescheid, aber ich glaube, das muss nicht sein, irgendwie so. Und ich würde diese Milch halt auch echt nicht kaufen, weil es einfach zu blöd ist, ja.
Ach, so. Das ist echt so.
Genau. Das finde ich aber schön, da immer wieder darauf aufmerksam zu machen, weil man dadurch halt auch zeigen kann, dass das, also dafür sind ja so Sammelblocks toll, zu zeigen, das ist jetzt nicht der eine Aufreger, sondern das ist ein strukturelles Problem irgendwie. Und genau, mir fällt es, wie gesagt,
auch. Vor allem hat es mit Kreativität nichts mehr zu tun. Also das ist mir halt auch ein wichtiger Aspekt, immer wenn die dann so tun, ja, wir in der Werbung sind so kreativ, wir denken uns jedes Mal was Neues aus und so, nee, tut ihr gar nicht, ihr macht alle denselben Scheiß.
Genau. Ja, genau, ihr bedient halt bestimmte Erwartungshaltungen einfach. Jetzt sind wir auch schon bei meinen magischen 90 Minuten angekommen. Ich überlege noch mal kurz, wir haben über deine Tätigkeiten geredet, über dein Buch, über dein Studium, über Hate Speech und deinen Umgang damit, das fand ich sehr, sehr spannend, über Karaoke und Binge-Watching, jetzt weiß ich endlich, ich glaube, ich bin auch ein Binge-Watcher, obwohl ich das früher ohne Kinder noch ein bisschen mehr war, da habe ich ja dann wirklich das ganze Wochenende, ich weiß noch, als die erste Staffel 24 rauskam, die habe ich.
Ja, die ist natürlich auch prädestiniert dafür.
Die habe ich an zwei Tagen durchgezogen und danach konnte ich eine Woche lang nicht mehr laufen.
Das war wie so ein Grottenolm.
Aber es war auch großartig, die erste Staffel 24, fand ich. Also so als neues mediales Erlebnis. Mhm. Genau, gibt es von dir noch was wir noch nicht besprochen haben? Damit schocke ich immer am Schluss alle.
Ja. Das fällt mir natürlich dann erst ein, wenn ich hier aus der Tür gegangen bin.
Super.
Aber
ist alles.
Ich glaube, wir haben ganz gut was abgehakt.
Schön. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Das war jetzt, glaube ich, die letzte Folge für dieses Jahr. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr weiter wird. Ich habe schon ein paar Aufzeichnungstermine. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.